Willkommen im Hörfehler, dem Podcast über Fußball und Politik, Kultur, Gesellschaft. Heute geht es um ein Buch, das längst Kultstatus hat. Ragazzi di Stadio von Daniel Segre. Im Original 1979 erstmals erschienen. Es gilt als eines der ersten und wichtigsten Werke über die Ultrasbewegung in Italien. Es dokumentiert die Anfänge der Ultras von Juventus und Torino in den späten 1970er Jahren und bietet einen authentischen Einblick in ihre Leidenschaft, ihre Erlebnisse und Herausforderungen. Segre begleitete die Fans intensiv, führte Interviews und sammelte zahlreiche Fotos, von denen viele in der Neuauflage erstmals veröffentlicht wurden. 2024 hat sich Blickfang Ultra einer deutschen Ausgabe angenommen. Zu Gast ist einer der treibenden Köpfe hinter dieser Veröffentlichung. Wir sprechen, wie es dazu kam und was das Buch ausmacht. Lehn dich zurück oder steh auf und geh spazieren, aber vor allem, hör rein. Warum veröffentlicht man ein Buch, das eigentlich schon fast 50 Jahre auf dem Buckel hat im Original?
Die kurze Antwort wäre, weil ich Bock drauf hatte und weil es ein spannendes Buch ist und weil ich ja schon öfter mit Büchern zu tun hatte und auch über das Fanzine, das ich rausgebe, Originalmaterial aus der italienischen Ultrabewegung nach Deutschland zu bringen und dann den deutschen Ultras zugänglich zu machen. Und da hat sich eben im Laufe der Zeit herausgestellt, dass es über unterschiedliche Perioden in der italienischen Ultrabewegung unterschiedliche Zeugnisse gibt. Und zu den ganz frühen gehört eben dieses Buch Ragazzi di Stadio, über das ich gekommen, über das ich gestolpert bin. Neben noch zwei anderen würde ich sagen, einmal das Buch von Kommando Ultra Covasud von der Roma und das zweite Fossa dei Grifoni, heißt Il Vento della Nord, also das Buch Il Vento della Nord von Fossa dei Grifoni von Genua. Und das bietet halt einen guten Einblick in die Anfänge der italienischen Bewegung. Und mein Anspruch ist dann immer ein bisschen, dass die deutschen Ultras lernen, was in Italien vor vielen Jahren war, um eventuell was für sich heute mitzunehmen und ein paar Fehler zu vermeiden oder Dinge anders zu machen, die damals vielleicht nicht so gut gelaufen sind.
Das heißt, deine Prägung ist die italienische?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich gehöre schon definitiv zur deutschen Ultrabewegung. Ich habe halt ein Interesse dran, wie Bewegungen anderswo liefen. Wenn ich jetzt mal auf die frühen Prägungen zurückgehe, war das definitiv eher Frankreich als Italien. Mhm. Italien kam erst viel später. Aber die italienische Bewegung hat halt sehr viel mehr zu bieten.
Mhm. Bei mir waren es die Ungarn, die zwischendurch gut punkten konnten.
Egal, ja.
Warum Frankreich?
Das war von mir zu Hause damals aus einfach näher. Mhm. Da waren wir in der Hälfte der Zeit in Straßburg, als über den Brenner oder über den Gotthard. Und ich war dann in Straßburg öfter im Stadion und dann auch Mitglied bei den Ultra Boys vom Racing.
Okay.
Und hab dann eben da meine Orientierung hergenommen. Da kam irgendwann mal die ersten Interrail-Touren und das war dann auch mehr Frankreich als anderswo. Und so bin ich dann mehr auf die französische Schiene gekommen. Das war dann auch noch die Hochzeit von der Virage Auteuil bei PSG. Die Stéphanois, also von Saint-Étienne, die haben mächtig was abgerissen. Und
ja gut, Marseille gehört da wahrscheinlich noch ganz, also Marseille, Paris. Ach, Marseille, ja.
So die natürlich, Marseille, ne? Natürlich auch, ja. Die geilsten Assis in Jogginghosen.
Ja, ich hab's nicht so mit diesem Jogginghosen-Style. Diese Ragazzi, also dieses Ragazzi di Stadio, darauf möchte ich nochmal zurückkommen. Das Buch ist von Daniele Segre. Hast du den persönlich irgendwie mal treffen dürfen?
Ja, den habe ich einmal persönlich getroffen. Das war in der Vorbereitungsphase für das Buch. Also wenn du so ein Buch rausbringen willst, musst du ja immer einen Vertrag unterschreiben und mit den Rechten verhandeln und dann ausmachen, wie viel Geld geht an den Autor zurück und so weiter. Und der Daniele war am Anfang relativ skeptisch, als sich da irgendjemand aus Deutschland gemeldet hat. Also dann noch die Anekdote dazu. Dieses Buch ist ja Anfang der 80er erschienen und dann auch nicht wieder aufgelegt worden. Und ich habe es dann irgendwann mal gebraucht über eBay bekommen, beziehungsweise über die italienische Variante von Kleinanzeigen. Und habe dann versucht rauszufinden, wo dieser Daniele Segre steckt, beziehungsweise der Verlag, bei dem es damals veröffentlicht wurde, den gibt's glaube ich nicht mehr. Und bin dann eben beim Daniele gelandet, weil der ein relativ bekannter Filmemacher auch in Italien war. Und seine eigene Firma hat die Ciamelli, also die Kamele. Und dann ging also die Anfrage an ihn raus von mir. Und der hat sich wahrscheinlich auch gefragt, warum zum Geier da jetzt jemand aus Deutschland zu ihm schreibt und Interesse hat, dieses Buch nochmal rauszubringen. Und der war am Anfang ein bisschen skeptisch. Und dann habe ich mich irgendwann mal in den Zug gesetzt und bin nach Turin gefahren, um mich mit ihm zu treffen, um zu erzählen, was ich beziehungsweise was wir mit dem Buch vorhaben und warum wir das machen. Und waren also bei ihm im Büro und dann haben wir uns da unterhalten und sind da auch zu einer guten Einigung gekommen. Das war eine sehr interessante Person. Einmal über seine Arbeit als Filmemacher und Dokumentarfilmer. Dann aber auch dadurch, dass er aus Turin selber kam und dann eben auch noch die Zeit mitgemacht hat, als Turin wirklich noch eine graue Industriestadt war. Also weit vor den Olympischen Spielen, die dann so ein bisschen der Gamechanger in der Stadtgeschichte waren. Und die Stadt ein bisschen aus der grauen Maus beziehungsweise der Ecke der grauen Industriestadt rausgeholt haben. Und dann hat sich das war ein interessanter Tag mit ihm, über das Buch selber, über Turin. Wir waren dann noch essen und dann bin ich wieder heimgefahren. Also ich habe ihn einmal getroffen, das war kurz und er ist dann, bevor wir das Buch fertiggestellt haben, leider verstorben. Also ich habe ihn tatsächlich nur einmal kennengelernt. Ich habe dann weiter Kontakt gehalten mit seinem Sohn Emanuele, der dann die Geschäfte bzw. die Firma von seinem Papa übernommen hat. Und das war dann derjenige, mit dem wir das Buch endgültig rausgebracht haben.
Okay. Wie war das so mit Daniele Segre? Also wenn ich das richtig verstehe, ist dieses Buch ja eigentlich ein Zufallsprodukt gewesen. Also er ist ja jetzt nicht irgendwie so der typische klassische Fußballfan gewesen oder geschweige denn ein Ultra, der dann auf die Idee kam, selbst so ein Buch zu veröffentlichen, sondern es war ja irgendwie eher zufällig, ne?
Ich glaube auch, das war halt damals Ende der 70er, ich nehme an, junger Dokumentarfilmer oder junge Filmemacher. Und dann kam gerade die Ultrabewegung auf und er hat sich das irgendwie als Thema rausgepickt. Ich weiß nicht, inwiefern er sich das gesucht hat oder zufällig zu ihm gekommen ist. Aber der hatte dann, ich glaube, das kann man schon so sagen, einfach das Riesenglück, dass der zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war mit seiner Kamera, also mit der Filmkamera und mit seiner Fotokamera und Leute vor Ort interviewen konnte. Die Interviews sind ja dann auch im Buch zum Teil abgedruckt. Und damit durch Zufall die Möglichkeit hatte, die sich entwickelnde Ultrabewegung zu einem ganz frühen Zeitpunkt einzufangen.
Ich hatte irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es ein Buch war oder ich habe gestern halt so ein bisschen rumgegoogelt noch und Reviews und Bewertungen und so ein Kram gelesen und hatte dann nur durch Zufall irgendwie gelesen, so habe ich es jetzt in meinem Kopf, dass er irgendwie an der Straßenkreuzung stand, aus seinem Auto geschaut hat und irgendwie ein Graffiti an der Wand gesehen hat, also irgendeinen Spruch. Und daraufhin war er irgendwie angeturnt und ist der Sache mal nachgestiegen. Aber ursprünglich kommt er eigentlich so aus dieser, er ist Sozialdemokrat, ne? War er eher unterwegs und hat so die Arbeitskämpfe in Turin wahrscheinlich, also so habe ich es gelesen, gefilmt und eben darüber berichtet.
Das kann ich dir so nicht sagen, aber das würde sich mit dem decken, was er mir erzählt hat und auch was er anderweitig an Dokumentarfilmen und Ähnlichem veröffentlicht hat, ja. Also ich denke, der hatte einen großen Blick auf die Arbeiterbewegung und soziale Fragen.
Wie war das bei dir bei dem Buch? Wusstest du vorher, was du da bestellst oder war das ein Blindkauf?
Grundsätzlich war es ein Blindkauf, ja. Ich hatte eben über diverse Internetseiten diverse Übersichten gefunden mit Büchern zur Ultrabewegung. Und dass dieses Buch immer wieder aufgetaucht oder an einer Stelle war es auch mal rezensiert auf einer französischen Seite. Und das klang sehr interessant. Mir ist dann später klar geworden, dass einige Fotos aus dem Buch tatsächlich auch schon im Internet zu sehen waren und ich mir die dann auch angeguckt habe. Gerade das eine von den Donne Ultras, von den Frauen Ultras bei Toro, also beim FC Turin, mit ihrer Zaunfahne und dann vier Damen mit Bob-Haarschnitt dahinter an der Balustrade und ein anderes mit einem Mitglied von den Donne Ultras, die ein Kaugummi, so ein riesen Huba-Buba-Blase bläst. Also sehr ikonische Fotos, die mir schon irgendwo präsent waren. Ich wusste aber vorher nicht, dass sie zu diesem Buch gehören. Das ist mir erst hinterher klar geworden.
Vielleicht kannst du ein bisschen was zum Inhalt für die HörerInnen, die jetzt wahrscheinlich in der Mehrheit dieses Buch natürlich nicht zu Hause stehen haben, vielleicht mal so ein bisschen grob abreißen, was man in diesem Buch, also worum es sich besser gesagt inhaltlich vielleicht in dem Buch dreht.
Es geht um die Ultras in Turin, bei beiden Vereinen, also bei der Juve und bei Toro, Ende der 70er Jahre, also in den Anfangsjahren der Ultrabewegung, als das noch relativ verspielt oder naiv war und auch noch relativ dicht zum Teil an den politischen Kämpfen zwischen links und rechts in Italien in den 70er Jahren. Und es beinhaltet Fotos aus der Zeit, wo die Ragazzi di Stadio eben bei diversen Anlässen fotografiert wurden. Choreo-Vorbereitung im Stadion, bei der Spendensammlung, aber auch auf der Straße. Und andererseits bietet es eine Menge Interviews mit Protagonisten von damals. Nicht nur die Führungsleute aus den Kurven selber, sondern auch die Jungs von der Straße, die dann irgendwo in ihrem Vorort sitzen und davon erzählen, wie da jetzt ein Knast hinkommt und die sich zum Teil mit Diebstählen und Ähnlichem durchschlagen oder ganz kleine Träume haben. Ja, also muss ich mir das vorstellen, die sitzen da tagtäglich in irgendeinem Handwerksbetrieb und fertigen Schrauben. Das ist ein Bild, eine Aufnahme, die in dem gleichnamigen Dokumentarfilm vorkommt. Und dann machen die das, ich nehme an, 10 bis 12 Stunden am Tag, gehen nach Hause, geben einen Teil von ihrem Geld dann auch noch der Mama oder dem Papa für die Unterkunft und haben dann sehr kleine Träume, was sie aus ihrem Leben machen wollen.
Im Buch selbst, beim Lesen habe ich das Gefühl, Juventus ist damals noch nicht der ganz so große Verein, der er heute ist, ne?
Das würde ich auch so sagen. Also das war deutlich gleicher und das war natürlich auch weit vor dem modernen Fußball. Mhm. Natürlich kein Grund, um nicht damals schon zu behaupten, dass früher alles besser war und die Werte verloren gehen. Aber es waren nicht die Zustände wie heute. Wobei man da auch sagen muss, die Spieler haben damals schon einen Arsch voll Geld verdient. Und wenn man dann die Jungs fragt oder als Daniele dann die Jungs fragt, ob sie wissen, was die Spieler verdienen, ob das gerechtfertigt ist, da spielt dann auch schon damals die Frage mit, ob diese Show-Fußball das ganze Geld überhaupt wert ist.
Ich habe lange überlegt, weil es ist halt eine komplett andere Zeit. Ne? Du hast ja schon gesagt, das ist Anfang der 70er. Ich glaube, Toro waren die allerersten Ultras in Italien, ne? Oder zumindest die ersten, denen man das so unterstellt.
Ja, das wird denen zugeschrieben. Was das genau ist, weiß ich nicht. Das ist ja nicht festgehalten worden. Da gibt es bestimmt verschiedene Vereine, die da Einspruch einlegen würden. Aber die haben definitiv zu den Anfängen gehört, ja.
Du hast vorhin schon so ein bisschen von der Arbeit der Stadt Turin erzählt. Und ich finde, das kommt ja in diesem Buch dann auch immer wieder durch, dass die Jungs ja irgendwie dann auch, ja, selbst irgendwie bei Fiat, also so vermute ich, so klingt das zumindest in dem Buch, dass die in den Fiat-Werken gearbeitet haben. Und dass man da aber auch so ein bisschen das politische Bewusstsein rausgeholt hat und mit ins Stadion genommen hat. Kannst du zu diesen Anfängen in Turin, ich gehe davon aus, du wirst dich ja noch intensiver vielleicht auch mit Daniele darüber unterhalten haben oder mit anderen, um ein bisschen was darüber erzählen, wie das begonnen hat? Wie du dir das zumindest erklärst vielleicht auch?
Ja, also zu den Anfängen selber kann ich nichts sagen. Ich habe da weder mit Daniele drüber gesprochen, also vielleicht habe ich darüber gesprochen, aber ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Was die Politik angeht, ja, ganz sicher. Also da gibt's den Joe von den Ultras Granata, der ist tatsächlich Arbeiter bei den Fiat-Werken in Milafiore. Mhm. Ich glaube, so heißt das, ja. Und der ist dann auch in der Arbeiterbewegung, beziehungsweise war in der Arbeiterbewegung. Und andere Ragazzi, die da interviewt wurden, hatten da auch irgendwelche Wurzeln drin. Es haben sich aber viele losgesagt, inklusive dem Joe, die gesagt haben, das führt alles zu nichts. Und das ist zu zersplittert und ich bin damit nicht mehr einverstanden. Es gibt aber auch Ultras, gerade von der Fossa, also der Vorgängergruppe von den Fighters bei der Juve, die sehen sich da definitiv noch in der Tradition. Also die sagen auch, wir nehmen die Politik natürlich mit ins Stadion. Warte, das muss ich überlegen, dass ich da die richtige Aussage treffe. Die sagen, ich habe meine politischen Überzeugungen und die sind dann auch noch präsent, wenn ich im Stadion bin. Der große Konsens ist damals schon Football, no politics. Ja. Und sobald jemand in die Kurve kommt, hat der überraschenderweise seine politischen Meinungen am Stadiontor abgegeben und alle kommen für die Kurve und für die Gruppe miteinander klar. Aber die Jungs, die haben dann schon auch relativ, was für mich relativ nach relativ radikalen Ansichten aus der extremen Linken klingt. Also ein Beispiel dafür ist eine Aussage, die ungefähr so lautet, das ist schon okay, wenn man einem Bullen abknallt, weil man damit auf die Gewalt der Bullen antwortet. Aber man sollte es nicht zu hart machen, so in der Richtung.
Na, schon krasse Aussage, definitiv.
Also die müsste ich nochmal nachschauen und dann eventuell einsprechen, aber das war schon ein relativ krasses Ding, fand ich. Hm. Das waren dann auch die, die eine Zaunpfanne hatten mit Autonomia Bianconera. Und die Fotos, die im Buch sind, beziehungsweise das Foto ist schon ganz eindeutig links. Also mit der Arbeiterfaust und dann mit dem Symbol der italienischen Linken, diesen drei gestreckten Fingern, die die P38, also die Pistole, symbolisieren. Ich glaube, die haben ein bisschen mehr übernommen als nur die Symbolik und die Folklore aus dem politischen Kampf.
Wie wird es, also wenn man die Bilder guckt, sich anschaut, dann sieht man ja schon Spruchbänder. Man sieht natürlich Zaunfahnen. Man sieht ganz vorne auf dem Cover eine Gruppe, die Fossa mit Trommeln am Start. Die Jungs haben auch Balkenschals, mehr oder weniger Balkenschals, um, wie das halt zu der damaligen Zeit noch so war. Da gab es ja diese Merch, den Merch-Wahnsinn von heute noch nicht. Wie erklärst du dir das, dass das so entstanden ist? Also diese Ultrakultur, diese Anfänge.
Also erstmal die Gruppe, die da auf dem Cover ist, das ist nicht die Fossa, sondern das ist die Autonomia, das Collettivo Juve oder Autonomia Bianconero. Das sind die Nachfolgegruppe. Die haben da die Trommeln von der Vorgängergruppe übernommen.
Ah, okay.
Also das ist schon eine andere Crew. Und wie erkläre ich mir das? Da gibt es verschiedene Erklärungen zu, die ich gelesen habe. Ich habe da selber keine Infos aus der ersten Hand. Die eine ist, das sind die Jungs oder die kleinen Brüder von denjenigen, die sich dann unter politischen Aspekten auf der Straße oder auf den Plätzen auf die Fresse gehauen haben. Mhm. Und eben auch mehr. Und die waren halt dann zu jung dafür und haben dann die Symboliken und die Folklore mit ins Stadion gebracht. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ich nenne es jetzt mal Geschichte, weil ich nicht weiß, ob es stimmt oder nicht. Ja, ich würde es mal bei dem Beispiel belassen.
Die HörerInnen haben jetzt gerade so einen Eindruck bekommen, wie wunderbar du Fotos beschreiben kannst und wie intensiv du dich mit diesen vor allen Dingen auseinandergesetzt hast. Was sind denn so spektakuläre Bilder für dich in dem Buch, wo du sagst, da hast du eine Menge draus rauslesen können für dich? Also ohne, ich meine, die HörerInnen werden die Fotos jetzt nicht vor sich haben, das ist ihr Pech, aber da können sie ja das Buch kaufen, dann haben sie auch das Bild vor sich. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen was erklären, also so dieses ein oder andere Bild, was für dich irgendwie so ikonisch ist oder dir irgendwie aus irgendeinem Grund in Erinnerung bleibt.
Also ikonische Fotos aus dem Buch, beziehungsweise Fotos, bei denen ich viel mitgenommen habe. Das erste ist natürlich das, was wir aufs Cover gemacht haben. Das war auch sehr schnell klar, dass das aufs Cover kommt. Es gibt noch ein anderes, das sehr intensiv ist, das aber wenig mit Fußball zu tun hat, komme ich schwer dazu. Was ich da sehr geil finde, also einmal die Jungs, die da an den Trommeln sitzen und dann, dass die halt aus den frühen 70ern, denke ich, sind oder Ende der 70er. Und das sind Hippies, beziehungsweise die sehen aus wie Hippies. Die haben da irgendwelche gestickten Bandanas und lange Haare und sitzen dann vor einem Gebäude. Daniele meinte dazu, das ist die Sede, die sie hatten, also der Treffpunkt, beziehungsweise die Räumlichkeit. Der hat gemeint, das war nur ein kleiner Raum letztlich. Und dann haben die also die Trommeln von der Fossa, also der Vorgängergruppe, vor sich auf dem Boden stehen. Das sind relativ große Pauken und auch eine ganze Menge davon. Knien dahinter mit ihren langen Haaren und ihren Stirnbändern. Ein Megafon haben sie auch noch dabei. Und das fand ich ein sehr eindrückliches Bild, um mal zu sehen, was für Leute stehen denn da überhaupt damals in der Kurve. Dann blätter ich mal ein bisschen weiter. Da ist sehr viel Text, gell?
Erstaunlicherweise. Das ist ja auch schön, dass da viel Text ist.
Ja, also es werden sehr viele Fotos, glaube ich, sein. Weil ich habe damals von Daniele über 300 Stück aus seinem Archiv bekommen. Ich glaube, wir haben so um die 100 auswählen können, um die irgendwie im Buch unterzubringen.
Das heißt, wie weit sind, oder in Prozentzahlen ausgedrückt, wie viele davon sind in der Originalausgabe eigentlich drin?
Ungefähr gleich viele, würde ich sagen. Wir haben auch eine ziemlich große Überschneidung zwischen Fotos, die damals veröffentlicht wurden, die heute wieder veröffentlicht sind. Der Emanuele, also Danieles Sohn, hat auch kürzlich das Buch nochmal neu aufgelegt. Großformatik, also Coffee Table Book. Mhm. Das sind auch viele gleiche Fotos drin. An anderen Stellen hat er sich ein bisschen anders entschieden als wir, um andere Schwerpunkte zu setzen und einen anderen Aspekt reinzubringen. Aber dann haben wir auf jeden Fall als nächstes auf Seite 53 eines der ersten Fotos, das Daniele aufgenommen hat. Das sind Ultras der Juve vor dem Stadion. Dass es das Stadion ist, ist erstmal nicht ersichtlich. Das steht dann im Text drunter. Mhm. Im Hintergrund hast du ein Graffiti. Gruppi Autonomi Bianconera oder Bianconeri. Also die schwarz-weißen autonomen Gruppen. Das gibt also mal einen Anhaltspunkt, wo es politisch hingeht. Und das ist halt ein Gruppenfoto, wie die alle zusammenhängen. Die sind dann zum Teil eingehakt, liegen übereinander. Und vorne dran ist der Beppe Rossi, also einer der Anführer von den Ultras bei der Juve, mit einer Bierdose und einer Jeansjacke damals noch. Da wurden dann später Fliegerjacken draus und Lederjacken, die sie getragen haben. Das bringt sehr viel Leichtigkeit und Freundschaft rüber. Das fand ich ein schönes Bild.
Ja, auch ein Bild, was man heute so von einer Gruppe nicht mehr sehen würde, dass man sich zusammen auf den Booten setzt und da irgendwie so in der Halb, ja, fast schon liegt und dann ein Foto von sich macht. Heute würde man da.
Ja, man darf heutzutage ja keinen Spaß mehr haben. Beziehungsweise man darf nicht zeigen, dass man Spaß hat. Ja. Das wird als Schwäche ausgelegt und das ist nicht mehr angesagt. Da haben sich die Zeiten geändert. So, dann haben wir 56, 57. Mhm. Das ist das angesprochene Bild von. Ich muss jetzt nochmal nachschauen. Collettivo Juve oder Autonomia Bianconera. Da sind sie mit ihrer Zaunfahne Venceremos mit dem Stern drauf. Mhm. Und wie viel werden das sein? 25 Jungs. Ein alter Sack ist auch dabei. Also bei diesen Ultragruppen ist immer irgendwie ein alter Sack dabei, der dann trotz allem noch in ganz traditionell mit Anzug und Lederschuhen ins Stadion geht. Aber der ganze Rest ist halt jung. Das sind zum Teil die Jungs von vorher. Mit der gestreckten linken Faust, also der Arbeiterfaust, und dann die P38, also das Symbol von der extremen Linken, also dem italienischen Äquivalent von der RAF, würde ich sagen. Und grinsen beziehungsweise schreien. Und das Bild finde ich ganz cool wegen der politischen Komponente, die die da transportieren. Mhm. Also das ist der Übergang oder der Link zwischen den politischen Bewegungen in Italien während der bleiernen Jahre, wie sie genannt werden, und beim Fußball.
Ich habe die Tage mir einige Videos angeguckt, darunter eine Doku von Catanzaro, von den Ultras Catanzaro. Und das war ein bisschen älterer Film schon. Und da konnte man dann halt sehen, oder da wurden halt auch die Protagonisten, die es vorher gab. Also da gab es ja scheinbar immer überall so diese, der irgendwie so ein Club, Catanzaro Club zum Beispiel, oder keine Ahnung, der Roma AS Club, was weiß ich, wie auch immer, wo dann die älteren, gediegeneren Herren sozusagen drin waren, die aber scheinbar, und in dem Falle von Catanzaro war das so, die kannten logischerweise alle Anführer der Ultras, die waren auch komplett im Austausch, also man hat gemerkt, die haben ganz normales, also sehr enges Verhältnis zueinander, man kennt sich. Und ja, die konnten halt sehr, sehr viel über die Gruppengeschichte der Ultras dann auch miterzählen und vor allem über die Ursprünge. Könnte das vielleicht auch den älteren Herrn hier auf dem Bild, er ist gar nicht mal alleine, da ist noch ein Hemdträger hinter der Fahne zu sehen, etwas älterer. Könnte das vielleicht die Erklärung dafür sein, dass man die da sieht?
Davon würde ich jetzt mal ausgehen, ja. Also das, was du aus Catanzaro beschrieben hast, das habe ich auch schon bei vielen anderen Fanszenen, bei vielen anderen Ultragruppen gelesen. Es gibt dann ganz klassischerweise in den 60ern und zum Teil auch seit Ende der 50er diese Fanclubs. Ich nehme an, da sitzen dann diese Herren drin, die das Jackett tragen. Die gehen dann zum Fußball, wie es damals in Deutschland wohl auch der Fall war. Und das sind dann, also Fidelissimi scheint mir da ein recht häufiger Name zu sein. Und dann kommen junge Leute rein, woher auch immer. Ja, entweder von der Straße oder weil es die kleinen Brüder von den Jungs auf der Straße sind. Und die kommen mit, wie es immer ist, als junge Leute mit frischen Ideen. Also du musst dir da erstmal ein bisschen, ich glaube, man muss sich da auch ein bisschen vor Augen halten, dass es 10 Jahre nach den 68ern ist. Also ich glaube, da ist auch viel freiheitliches und progressives Potenzial in Italien rausgekommen. Und die haben da natürlich neue Vorstellungen, neue Ideen. Und natürlich ist es immer so, dass die nachfolgende Generation immer alles in den Karren in den Dreck fährt und die Werte verloren gehen und der Anstand und weiß der Geier was. Und diese Jungs, die sind dann oftmals anfangs in diesen bestehenden Fanclubs, also bei den Herren mit den Jacketts, und kommen da zum Teil in deren Treffpunkt unter. Ich nehme an, das ist typischerweise eine Bar. Und irgendwann klappt das halt nicht mehr. Also dann gibt's wahrscheinlich Ärger im Bus auswärts, weil die einen da rauchen oder kiffen. Ich glaube, Rauchen wird kein Problem gewesen sein.
In der Zeit noch nicht,
ja. Das mit dem Kiffen ist jetzt eine Vermutung von mir, aber da wird sich schon irgendwie auch ein bisschen Konflikt entzündet haben. Und ich meine, das ist ja auch logisch, wenn da irgendwie 20, 30 Jahre Altersunterschied sind, dann hockst du halt nicht mehr die ganze Zeit aufeinander und bist dicke mit allen. Und dann wechseln die Ultras und gründen ihre eigene Gruppe und finden ihre eigene Bar oder ihren eigenen Treffpunkt, ihre eigene Szene.
Also man könnte es irgendwie auch mit Deutschland vergleichen, oder? Du hast die Fanclubs, du hast diese Kurven und dann kommen halt irgendwann die Jungen, die dann irgendwie was anders machen wollen und dann entsprechend sich auch andere Plätze im Stadion gesucht haben.
Ich würde sagen, die Situation in Deutschland war ein bisschen anders. Okay. Weil für mich kamen die Ultras in Deutschland Ende der 90er rein und das war aus meiner Wahrnehmung und auch nach dem, was ich gerade gelesen habe, ein großes Vakuum. Da waren die Hooligans gerade auf dem Rückzug. Also da war dann Daniel Nivelle und der dann in Lens schwer verletzt wurde. Da wurde die Repression hochgefahren. Die Hools selber waren ja dann auch schon seit den 80ern aktiv. Ich sag mal, die großen Hooligan-Gruppen. Und nach 10 Jahren haben sich da auch die Prioritäten verschoben. Also typischerweise sind ja beim Fußball 5 Jahre eine Generation. Und da war also ganz oft die Kurve führungslos. Und in dieses Vakuum sind dann in Deutschland die Ultras reingestoßen. Also ich erinnere mich da an ein sehr freies Feld, in dem man sich ausprobieren und neue Dinge machen konnte, ohne sofort von oben als auf den Deckel bekommen zu haben. Das war bestimmt nicht überall so. Es gab sicherlich noch anderswo Strukturen mit entweder starken Fanclubs oder dann auch Hooligans, die dafür gesorgt haben, dass die Jungen ein bisschen eingenordet werden. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es so fest war wie in Italien. Und da vielleicht auch nochmal als Kontext, wenn du jetzt an Catanzaro denkst, ich weiß nicht, wie groß die Stadt ist, aber als ich mal da war, hatte ich den Eindruck, das ist ein sehr engmaschiges soziales Gefüge. Und ich glaube, je kleiner die Stadt war, desto ausgeprägter war das auch. Und dann kennen die alten Herren die jungen Ultras natürlich nicht nur von der Auswärtsfahrt oder vom Stadion, sondern das sind dann eben auch die Nachbarn oder der Freund vom Großvater oder weiß der Geier, wie man da miteinander umgegangen ist. Und ich glaube, da war das soziale Geflecht deutlich, deutlich dichter als bei uns heute. Beziehungsweise als bei uns, als die Ultras aufkamen. Mhm. Ja. Aber ja, die werden sich schon gekannt haben. Ich nehme auch, dass die viel sagen können. Die werden dann ihre eigene Sichtweise drauf haben. Die sind halt noch in sehr konservativ-katholischen Italien groß geworden, nehme ich an. Beziehungsweise ich nehme an, dass Italien damals sehr konservativ-katholisch war. Und das wird dann deren Blick auf die Ultras prägen. Ich würde da jetzt nicht erwarten, dass die alle mit der Einstellung reingegangen sind. Geil, da kommen junge, neue Leute, die wollen was Neues ausprobieren. Lass mal die mal machen und unterstützen die, dass die sich ausleben können. Ich glaube nicht, dass das der vorherrschende Mindset bei dieser Generation war. Aber ich kann auch falsch liegen. Ich habe die Doku nicht gesehen, ich habe mit niemandem davon gesprochen. Ich habe das auch nie gelesen. Das war jetzt nur als Reaktion auf deine Aussage.
Nö, weil es ist, ja, so habe ich es halt damals in Deutschland wahrgenommen. Ja, das stockkatholische in Italien, ich glaube, also Ich habe letztens noch ich weiß gar nicht, wie man das wirklich nennt, wenn die Leute da die Heiligen da durch die Stadt tragen. In dem Falle war das halt der heilige Bruno, den sie von Kirche in die Kirche rein, Kirche raus, nächste Kirche rein, nächste Kirche raus. Mhm. Und das einmal an einem ganzen Tag durch den ganzen Ort in sämtlichen Kirchen. Und da sind noch ganze Menge Menschen mitgelaufen und haben sich das da angetan. Also ja, so ganz unkatholisch ist es dort auch immer noch nicht. Was mich jetzt interessieren würde, wäre aber die nächste Seite. Da sieht man nämlich sehr junge Menschen, also sprich junge Kids, mehr oder weniger auf dem Bild stehen. Gehört das auch schon zur Ultra-Generation oder sind das einfach Kinder, die man vom Stadion abfotografiert hat sozusagen?
Also ich finde diese Kids, die sind auf dem Bild, ich schätze mal zwischen 12 und vielleicht 15 Jahre alt, die finde ich sehr geil, weil die tauchen bei den Ultras auf. Ich denke auch, da sind Jungs dabei, die dann relativ zügig oder auch später bei den Ultras mitgemischt haben. Habe ich nachher noch ein Foto zu. Die aber an dem Zeitpunkt, an dem sie hier aufgenommen wurden, vor allem die großen Vorbilder imitiert haben. Also die wollten zu den Ultras gehören und haben dann eben nachgeahmt, was die großen Anführungszeichen, die werden ja auch nicht viel älter als Mitte 20 gewesen sein, was die Großen ihnen vorgelebt haben und übernehmen dann die Symboliken und die Schals vor dem Mund und die Vermummung und Ähnliches. Und auf der nächsten Seite, das ist halt so ein Bild, das würde ich jetzt einfach mal unter Clockwork Orange klassifizieren. Da laufen dann diese Jungs, Jugendliche, 15, 16, zum Stadion. Und der Kerl vorne dran, der hatte eine 3 Meter Eisenkette in der Hand. Ja, also Das sieht aus wie die Jukes, die da auf der Suche nach Ultra-Brutale sind. Also da würde ich dann schon sagen, das ist ein bisschen mehr als einfach nur Imitation von dem, was die Großen gemacht haben. Das sieht mir ein bisschen ernsthafter aus.
Die spannende Frage wäre, ist er mit dieser Kette auch ins Stadion gekommen zu dieser Zeit?
Es gibt andere Fotos im Buch, da sind im Stadion Axtstiele oder Ähnliches und Gaspistolen zu sehen. Das könnte durchaus sein, was ich jetzt neulich von Hamburg gelesen habe, um mal den Transfer nach Deutschland zu machen, als da die Hamburg-Hooligans in den 80ern ankamen. Die hatten da auch ihr ganzes Equipment dabei. Das ging in eine Mülltonne am Stadion. Dann gab es einen Ordner oder sogar einen Bullen, der drauf aufgepasst hat, dass das nicht wegkommt. Dann sind die nachher wieder reingelaufen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die Kontrollen sonderlich streng waren. Vielleicht gab es auch gar keine.
Hast du, das wäre theoretisch auch eine Möglichkeit. Hast du irgendwie so für dich auf dem Schirm, ob zu dieser Zeit schon, also da wird es noch keine Choreografien gegeben haben, oder? Ende der 70er, Anfang der 80er wahrscheinlich dann vielleicht schon, aber Ende der 70er war da nicht viel, oder?
Ich würde sagen schon. Das waren halt sehr simple Choreografien. Die hatten bestimmt nicht viel Geld. Die haben dann aus einfachen Mitteln das Möglichste gemacht. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Anekdoten, was du in dem Buch selber hast, sind dann Konfetti. Klar, das lässt sich einfach herstellen, indem du Zeitungen zerreißt. Die haben Choreo mit Bengalfackeln gemacht. Das waren also diese Notfackeln, die aus den Zügen geklaut wurden von Trenitalia. Die hatten wohl vorne und hinten einen Triebwagen und da waren jeweils 2 Stück drin, die wurden dann eingesammelt. Okay. In anderen Orten, ich meine, es gibt ja viele Ortschaften am Meer, ich nehme an, die hatten dann auch sowas wie einen Schiffsbedarf oder Seefahrtsbedarf, da wird es sicherlich auch Fackeln gegeben haben. Und dann gibt es natürlich den Klassiker mit dem Sarg, der bei den Derbys durchgetragen wurde, oder bei dem Kreuz, mit dem man den anderen den Tod wünscht. Also viel, der Daniele hatte sogar mal gemeint, der hat es schon mal in den Kontext von christlicher Folklore festgestellt. Was es natürlich nicht gab, in dem Ausmaß wie heute, sind große Aktionen mit Papptafeln oder mit Überziehfahnen oder Plastikbändern. Das ist mir da nicht aufgefallen. Die kamen dann so in den 80ern. Ich glaube, da war Sampdoria eine der ersten, die eine große Überziehfahne gemacht haben. Dann gab es weitere, auch in den 80er Jahren zum Teil mit Sponsorenaufdruck. Also bei Hellas Verona haben sie da was gezeigt. Das war dann sogar mit Canon als Sponsor.
Okay.
Ja, und das waren also die haben das damals, glaube ich, schon Choreografie genannt. Ja, und dann gibt es dann auch die Anekdote, die ich gelesen habe, aus Siracusa, aus Sizilien. Die haben dann Autoreifen abgebrannt, um den Rauch zu simulieren. Da hat es dann offensichtlich nicht mal für die Fackeln gereicht. Und dann sagen die, haben wir Autoreifen abgebrannt. Mhm. Also es gab sowas. Es war nicht so ausgefuchst wie heute. Ich glaube, das kann auch niemand erwarten. Das Geld war wesentlich lockerer, beziehungsweise das Geld war bestimmt weniger vorhanden. Und das hatte nicht den gleichen Organisationsgrad und das Material war bestimmt auch nicht so einfach auffindbar. Also wenn ich mal zurückdenke, wie ich damals vor knapp 30 Jahren versucht habe, Choreo-Material ranzuholen, das ging mir so wie den ganzen anderen Ultras zu der Zeit auch. Dann bist du in den Baumarkt gefahren, beziehungsweise in den Supermarkt und hast geguckt, was haben die da für Müllsäcke, in welchen Farben und lässt sich damit was machen. Und wenn du Glück hattest, waren deine Vereinsfarben schwarz-weiß, dann war es einfach. Wenn du grün-weiß hattest, dann war es deutlich schwieriger, irgendwas mit grün zu finden. Oder du bist halt zur Baywa, also zum Landwirtschaftsbedarf und hast da Silofolie gekauft.
Okay.
Die in unserem Fall super geil war, weil die eine Hälfte schwarz war und die andere weiß und die waren groß und die waren ziemlich reißfest, aber ja, nochmal, das ist halt Meilen von dem entfernt, was du heute machst heutzutage. Also ich war auch schon dabei, das Material für eine Choreo auf der Rückbank im Bus bei Supporters Art bestellt worden ist. Das ist nicht mehr das Gleiche und das war es damals sicherlich auch nicht. Also es waren viel mehr Entbehrungen und Kreativität, glaube ich, dahinter, um irgendwas im Stadion zeigen zu können.
Das mit den Mülltüten habe ich auch schon gehabt. Damals haben wir so eine Fähnchen-Choreo gebastelt und dann haben wir uns in so einem Bastelbedarf haben wir uns diese Holzstangen geholt, diese Stäbchen kann man eher sagen vom Format her, und da hat dann die Fahnen dran getackert. Schwarz-Weiß hat aber den Nachteil, sieht man nicht so schön auf der Tribüne, finde ich, wenn es nicht komplett mega dicht ist. Dann geht's schnell unter, habe ich immer so das Gefühl, da kommen andere Farben besser zur Geltung. Was mich hier interessieren würde,
erinnerst du dich noch, was diese Fahnenstangen gekostet haben? Weil wenn du die beim Bastelbedarf holst, das müssen ja Unsummen.
Das war nicht günstig,
ja. Pro Stück, aber das müssen ja damals äquivalent über einen Euro gewesen sein, oder? Für so eine Balsa-Holzstange.
Ich weiß es heute nicht mehr, wie lange, also was das gekostet hat. Ich habe letztens zufällig mal wieder ein Bild gesehen, also ja, es müsste so irgendwann Mitte der 2000er gewesen sein, wo die Aktion stattgefunden hat. Aber das war halt damals, wie man sich halt überlegt hat, wie man es machen kann. Ne? Also, weil sich irgendwie das in Italien zu bestellen, was man hätte ja auch machen können alternativ, aber da waren die Preise ja auch nochmal ganz andere, plus der Transport. Genau. Was ich mich hier frage ist, der Mann, also man sieht hier auf dem Bild auch einen Herrn, oder das heißt einen Herrn, einen jungen Kerl mit einer Bommelmütze. Und ich habe den Verdacht, der hat einen Gruppenpulli an. Etwas, was du wahrgenommen hast, dass das zu der Zeit schon gängig war, dass man so mit seiner Gruppensymbolik rumgelaufen ist?
Ja, das ist mir schon aufgefallen. Und was ich da spannend finde, das ist Material von der Brigata Nerazzurro. Also das ist aus Bergamo. Und das lässt mich dann darauf schließen, dass das hier Juventini sind. Also man muss dazu sagen, das ganze Foto ist in Schwarz-Weiß. Das heißt, es ist nicht so ganz eindeutig, ob das jetzt Schwarz-Weiß oder Weinrot-Weiß ist, was da getragen wird. Aber die Juventini sagen, oder ein Juventino sagt in einem Interview, sie haben die Schnauze voll von den Ultras von Toro, die immer mit ihren Freunden auftauchen und ihnen aufs Brett geben. Und sie suchen sich jetzt auch Freunde und sie haben dann die genommen, die nicht mit Toro befreundet waren. Und dann wird eben auch die Brigata Nerazzurro von Atalanta Bergamo benannt als eine Freundschaft, die sie da haben. Und ich lese hier tatsächlich Brigata Nerazzurro raus an dem offenen Ding. Ansonsten waren Fanartikel, glaube ich, nicht in dem Umfang vorhanden, wie sie heute getragen werden oder wie sie heute auch vertrieben werden. Das, was es gab, wird meiner Meinung nach sehr viel offener vertrieben worden sein, als es heute ist. Ich meine, heute musst du ja durch 3 Jahre Assessment Center gehen, bevor du überhaupt mal Anwärter bist und dann nach weiteren 3 Jahren ein Anrecht aufs T-Shirt zu haben oder auf den Schal. Ich glaube, das war damals deutlich lockerer. Aber das Merch, abgesehen von T-Shirts, ich kann mich jetzt auch nicht an Schals von den Gruppen erinnern. Die Schals waren mehr so der ganz, ganz historische Klassiker, selbst genäht. Das wird da die Oma gemacht haben, wie bei uns auch. Und dann vor allem aus England sind mir noch aufgefallen. Also England scheint der ganz, ganz heiße Scheiß gewesen zu sein. Klar, ja, große Hooligan-Bewegung, das waren damals die erfolgreichsten Jahre der englischen Fußballmannschaften. Da sind tausende englische Fans auf den Kontinent rüber. Das hat natürlich schon auch geprägt. Es gibt dann weiter hinten im Buch auch noch Fotos, unter anderem mit einem Schal von, ja, da muss ich gleich mal nachschauen, entweder vom AC Milan oder von der Brigata Rossonero vom AC Milan. Und es gibt weitere Fotos von diesem T-Shirt von der BNA und von den Ultras Tito von der Sampdoria.
Ich bin jetzt mal auf Seite 178 geraten und da habe ich das Gefühl, wenn ich mir das so anschaue, die Bilder, wie weit waren die Ultras da schon? Also haben die nach England geguckt? Das wirkt zumindest mal so, wenn man sich den Schal des einen Herrn da anschaut, der hat ja da ein Chelsea-Aufnäher drauf. Ja,
definitiv.
Arsenal.
Definitiv. Also die haben nach England geschaut. Es gibt auch Videoaufnahmen von, das müsste der Beppe Rossi sein, von den Fighters von der Juve, wie er in seinem, ich sage es mal nicht Kinderzimmer, aber in seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung sitzt mit seiner Freundin und dann abfeiert, was bei Liverpool gesungen wird und wie toll das alles ist. Und dann legt er eine Platte auf. Und es gibt auch einen Ausschnitt in einem Interview in dem Buch, da wurde gefragt, warst du schon mal da? Nö, noch nie. Also das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner. Und als Fun Fact wird dann auch noch erwähnt, das Gerücht, dass bei Toro der Verein den Ultras die Fahrt nach England bezahlt hätte, damit sie sich da umschauen können, um das dann mit in die Kurve zu nehmen. Also das tue ich jetzt mal als Fabel ab, aber das ist eine nette Anekdote. Ich sehe hier übrigens auch gerade, der Herr, das junge Kerlchen daneben trägt tatsächlich eine Kappe Fighters, beziehungsweise eine Mütze Fighters. Mhm. Und dann haben wir noch einen jungen Herrn, der trägt einen Schal Hells Angels. Mhm. Der ist ganz offensichtlich auch selber bestickt worden mit dem Schriftzug. Hells Angels, das ist sicherlich bekannt, das war ja eine Rocker-Gang, die in den USA ihren Anfang genommen hat. Gibt auch ein sehr cooles Buch von Hunter S. Thompson zu. Und in Padua hat sich die Gruppe so benannt, die Ultra-Gruppe. Eine der frühen Ultra-Gruppen, also auch Ende 70er, Anfang 80er irgendwann. Und dann gibt es noch die Hells Rebels Battipaglia, also in der Nähe von Salerno, die mir da in den Sinn kommen mit Hells, beziehungsweise Hells Angels.
Hm. Ich habe gerade gegoogelt gehabt, nebenbei, wann die Hells Angels gegründet wurden. Das war 1948, also von daher, die gab es da schon eine Zeit lang.
Ja, das waren die Veteranen, die aus dem Krieg zurückgekommen sind, glaube ich. Hm. Und dann war das irgendwie der Gegenpol zu den 68er-Hippies. Ja, also es würde passen. Es hat ja bestimmt auch seine Jahre gedauert, bis da irgendwelche Trends sich anderswohin versetzt haben.
Das wäre die Frage, die ich mir auch gerade gestellt habe. Wenn wir jetzt hier schon diese England-Einflüsse sehen, in Deutschland war ja irgendwie der englische Einfluss ganz, ganz groß. Warum hat es der italienische Einfluss nicht nach Deutschland geschafft? Wie würdest du das erklären? Weil Europapokalspiele gab es ja damals auch schon. Also gesehen hat man das ja theoretisch im Fernsehen schon.
Vermutung.
Ja, ja.
Beziehungsweise Spekulation. Mhm. Die Engländer sind mit tausenden Leuten über den Kontinent gefahren und zwar regelmäßig. Italienische Mannschaften haben zwar auch international gespielt, aber ich weiß nicht, ob die in den Massen unterwegs waren. Und wenn du im Fernsehen was siehst, dann siehst du da wahrscheinlich vor allem die Spiele auf dem Feld und weniger die Kurven. Es könnte sein, dass die italienischen Ultras einfach nicht so präsent waren wie die englischen Hooligans. Obwohl die sich in dem, was sie getan haben und wie sie es getan haben, wahrscheinlich gar nicht so fundamental unterschieden haben. Das war in Italien halt ein bisschen mehr Pyrotechnik und dann hatten die da ihre einfachen Choreografien, aber auf der anderen Seite, die Doppelhalter sind, glaube ich, auch bei Liverpool aufgekommen. Und so unterschiedlich werden die Gesänge hier und da nicht gewesen sein. Also die hatten da bestimmt auch noch nicht die Ausprägung und die stilistischen Entwicklungen, die Kurven beziehungsweise den Tiefen in Italien dann heute bei den Gesängen prägen. Hm. Aber wie gesagt, Spekulation, ja. Warum das wirklich so war, müssen wir die Leute fragen, die da waren. Es gibt eine Gruppe in Deutschland, eine Hooligan-Gruppe, die sich das italienische Vorbild genommen hat. Das sind die Hamburg Ultras.
Hm, ja.
Die haben sich damals so benannt, ich beziehe mich da jetzt auf das Buch Kinder der Westkurve, die haben sich damals so benannt Mitte der 80er, weil das im Vorfeld der WM 90 in Italien war. Und die italienischen Ultras waren halt schon auch gewalttätig. Also gerade die 80er und dann die 90er, da gab es schon ziemliche Exzesse, inklusive Molotow-Cocktails und irgendwelche Züge und Tote hier und da. Raketen im Stadion, die auf der gegenüberliegenden Seite eingeschlagen sind, jemanden im Auge getroffen haben, der dann gestorben ist. Und die haben sich dann auf diese Ultras bezogen in ihrer Namensgebung. Gibt es übrigens heute noch. Also die haben heute noch ihre Zaunfahne Hamburg Ultras und flaggen die an.
Ja. Yep. Du hattest eben die Fotos angesprochen mit den Frauen drauf. War das für dich eine überraschende Erkenntnis? Oder war dir das eigentlich, also Ich meine, gibt, wenn man sich so ein bisschen nachher, also ne, das, wir gucken jetzt hier in der Frühphase, da ist ja nochmal die Welt ein bisschen anders. Nachher sieht man ja öfter mal irgendwie Gruppen fahren, also von Frauen irgendwelche Gruppen fahren. Sprich, da sind die dann schon deutlich präsenter zu sehen, so in den 90ern, in meiner Wahrnehmung zumindest. Aber in der Zeit, würdest du sagen, das war was Besonderes, dass Frauen da als Gruppe aufgetreten sind?
Erstens, es gibt grundsätzlich zu wenig Frauen in den Kurven, beziehungsweise viel zu wenig Frauen in den Ultras, meiner Meinung nach. Mhm. Das ist mal der erste Punkt. Dann zweitens, habe ich das erwartet, als ich das Buch aufgeschlagen habe? Nee, deshalb nicht, weil ich vorher noch nichts aus dieser Zeit gesehen habe.
Also das heißt, das waren ja auch die allerersten Bilder, die du zu der Zeit aus dieser Zeit sozusagen gesehen hast.
In dem Umfang und in der Konsistenz, dass sie dir erlaubt haben, irgendwie ein Bild zu kreieren für dich selber. Ja, das war das erste Mal. Die anderen Bücher, die ich angesprochen habe, haben diese Fotos nicht. Und wenn du dann nur Bilder aus, also ich hatte schon vor dem Buch mal eine Supertifo-Sammlung. Die ging aber auch erst so in den 90ern los. Ich habe die immer noch, aber das waren so, ich glaube, die ersten Ausgaben sind, ich habe es in 1990. Das hat ein bisschen vorher angefangen. Also aus den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er, das war ein bisschen bruchstückhaft. Vielleicht hast du hier mal was im Supertiefer aufgeschnappt oder so. Aber das, ich meine, da siehst du halt ein Bild von der Überziehfahne mit dem rauchenden Seefahrer drauf von der Sampdoria. Und liest dann 82, 83 und denkst dir, coole Sache. Aber das gibt halt keinen Einblick, wie das Leben damals im Stadion war. Es gab beim Supertifo immer diese Schnappschüsse, aber das trifft es halt auch nicht. Also das ist schon der ganz, ganz große Verdienst von Daniele Segre in meinen Augen, dass der es da geschafft hat, mit diesen Fotos eine Aufnahme der Kurven und des sozialen Umfelds, in denen Ultra damals stattgefunden hat, wiederzugeben, einzufangen und wiederzugeben. Und das kannte ich vorher nicht, nein. Also für mich war das neu. Ich hatte Sachen vorher gelesen, aber ich hatte keine Bilder dazu.
Ich muss ganz kurz das Inhaltsverzeichnis aufschlagen, weil mir ist mir die Tage was aufgefallen. Genau, da gibt es so, das ist wie so Unterpunkte, also Violenza, Politica, dann gibt's Passione, Liberta. Habt ihr diese Themen vorgegeben oder waren die im Original auch schon da, dass er dann unter diesen Gesichtspunkten sozusagen die Fotosammlung zusammengestellt hat?
Das ist auf unserem Mist gewachsen. Das war also die Sichtung der Fotos und dann hast du 300 Bilder und klickst die mehrfach durch, um zu schauen, was ist da einfach drauf. Und dann kam eben das Hintergrundwissen aus anderen Büchern und was ich anderswo in Interviews und so gelesen habe dazu. Und dann hat sich da langsam ein Bild geformt und dann kamen eben diese Aspekte raus, unter denen wir die Fotos gruppiert haben. Ja, die andere Herangehensweise ist dann normalerweise, dass du es strikt historisch machst, was in dem Fall nicht gegeben ist. Also du gehst halt von Saison 79, 80, 81, 82 und so weiter. Da gibt's auch Bücher zu. Alessandria fällt mir da ein. Das zeichnet dann mehr den Weg einer Gruppe nach, aber das ist jetzt nicht zu einem gewissen Zeitpunkt ein Bild. Mhm. Und nochmal zurück zu den Frauen vorher. Mhm. Also ich wusste davon wenig. Ich hatte ein, zwei Fotos gesehen. Ich wusste, es gab da wohl auch Frauen bei den Ultras. Das fand ich damals schon extrem cool, als ich die Bilder gesehen habe. Und dann kamen weitere Fotos aus dem Material von Daniele dazu. Und auch Interviews mit den Protagonistinnen damals. Mal kurz zur Organisationsstruktur. Die Ultras Granata von Toro hatten damals ein Direttivo, also ein Führungszirkel von 8 Leuten. Der war hälftig besetzt, also 4-mal männlich, 4-mal weiblich. Und die Frauen sind dann auch in das Interview mit einbezogen worden, sind zum Teil auch gesondert befragt worden von Daniele und haben dann eben ihre Sicht der Dinge dargelegt. Das war noch sehr traditionell. Ich glaube, so ist es in vielen deutschen Kurven heute auch noch. Und ich würde mir wünschen, dass das irgendwann mal anders ist. Das sind dann organisatorische Sachen. Jetzt mal dieses Platte, den Jungs den Rücken frei halten und die Gemüter beruhigen, wenn es irgendeine kritische Situation gibt. Spenden sammeln, den Stand betreiben. Die Kasse macht eine, weil sie Buchhalterin irgendwie vom Beruf ist. Aber die waren da zu der Zeit gerade bei den Ultras Granata relativ präsent, würde ich sagen. Im Führungszirkel und dann auch, wenn man sich die Fotos anschaut. Die hatten dann ihre Zaunfahne, Donne Ultras. Das ist so ein halbes Dutzend, die da zu sehen sind. Wahrscheinlich waren es deutlich mehr oder einige mehr. Und die hatten dann schon auch, glaube ich, ihre Rolle. Ja, und haben sich dann auch als Fans betrachtet, beziehungsweise als Ultras. Mhm. damals schon. Ja, ob das jetzt eine Nachfolge von den 68ern ist und der Befreiung der Frau, weiß ich nicht. Oder inwiefern da ein Catch-up stattgefunden hat, ja, dass die Frauen dann auch auf eigenen Beinen standen. Wenn du liest, was die so für Ziele haben, die wollen halt ihr Abitur fertig machen. Die arbeiten zum Teil selber. Da habe ich ganz selten, wenn überhaupt mal gelesen, mein Ziel ist es, Hausfrau und Mutter zu sein. Das ist da nicht präsent gewesen. Also die waren da schon auch eigenständig und wollten auf eigenen Beinen stehen.
Dieses Buch, ne? Man könnte ja, ich habe mich sehr gewundert, wie du jetzt schon eben angefangen hast mit Rechten etc. pp. Ich hätte ja gedacht, okay, man schreibt ihm dann seelesegre eine E-Mail, sagt, hier, ich habe Interesse, dieses Buch ins Deutsche zu übersetzen, wie sieht's denn aus? Und dann schreibt jemand zurück, oh, das ist aber eine super Idee, das ist ja grandios, damit hätte ich ja nie gerechnet, danke, danke, danke. Sprich, dass man sich dann hinsetzt, dann fängt man an, die Texte alle ins Deutsche zu übersetzen, setzt die Bilder noch ein bisschen dabei und dann ist es aber auch gehalten. Von daher, du hast schon angedeutet, dass das so definitiv nicht stattgefunden hat. Wie muss man sich vorstellen, wenn man sich überlegt, also ihr habt ja, oder es ist ja nicht das erste Buch, was in dem Verlag erschienen ist, ins Deutsche übersetzt. Ist das eine grundsätzlich gängige Praxis und kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben, wie so der Ablauf ist dann bei so einem Buch, wenn man das vom Italienischen ins Deutsche übersetzt?
Ja, kann ich machen. Da würde ich mal vorher anfangen. Also es gibt zwei Arten von Büchern im Groben und Ganzen. Die eine Sorte ist die sind über einen Verlag veröffentlicht. Also da ist eine gewisse Professionalität dahinter.
Beispiel?
Andere Bücher sind zum Beispiel dieses Ragazzi di Stadio oder Quando saremo tutto nella Nord von Catania oder das Buch, das wir auch rausgebracht haben, Ultra jenseits des italienischen Fußballs. Mhm. Das ist auch über einen Verlag veröffentlicht worden in Italien. Da steht auch ein professioneller Journalist und Buchautor dahinter. Und dann gibt es auf der anderen Seite Bücher, die sind im Eigenverlag erschienen, zum Teil dann auch kopiert und geheftet. Also ich habe bei mir zu Hause was von Padua, das ist mit Ringbindung, wie du damals vor 30 Jahren deine Abschlussarbeit abgegeben hast. Mhm. Die haben dann eben ihre eigenen Accounts zusammengeschrieben aus ihrer eigenen Sicht und das dann selber entweder fotokopiert oder halt oft auch mit Unterstützung von der Stadt zu irgendeinem Jubiläum, 30 Jahre Gruppe XY oder 20 Jahre, dann im Hardcover veröffentlicht. Und das sind also die zwei grundsätzlichen Gruppen. Und wenn du ein Buch in Deutschland rausgeben willst, dann musst du halt mal schauen, wem gehören die Rechte, wenn du es über einen Verlag machst. Da ist ja irgendwo ein Urheber dahinter, das ist ein Copyright. Und die liegen dann beim Verlag oder sie liegen wieder beim Autor, wenn der Vertrag mit dem Verlag ausgelaufen ist. Dann musst du also schauen, wem gehört das Material eigentlich und dann zu einer Einigung kommen. Da gibt es dann auch unterschiedliche Gegenüber. Wenn du einen Verlag hast, dann ist das jemand, der guckt, dass ein möglichst guter Deal für den Verlag und auch für den Autor rausspringt. Die bezahlen dann den Autor dann auch zum Teil mit von den Tantiemen. Da sind also Fragen zu klären, wie hoch ist die Auflage und zu welchem Preis verkauft ihr das und wie viel Prozent des Verkaufspreises gehen dann an uns und in welchen Raten wird das bezahlt mit Unterschrift des Vertrages oder mit Veröffentlichung oder nach Verkaufszahlen oder ein Mix aus dem Ganzen. Da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich mal verstanden habe, wie das Verlagswesen überhaupt funktioniert. Und die andere Alternative ist dann, du hast den Autor selber, der hat es geschrieben. Das ist dann auch einer von den Ultras und dann trittst du an den heran. Musst irgendwie schauen, wie du den ausfindig machst. Im Fall von Genua und dem Buch Il Vento della Nord lief das über die jetzigen Ultras von Genua. Die freuen sich dann grundsätzlich erstmal sehr, dass dieses Buch in Deutschland veröffentlicht werden soll. Dass da Interesse besteht, dass das anderswo veröffentlicht wird, dass überhaupt noch jemand Interesse an dem alten Schinken hat. Das ist ja dann auch 30, 40 Jahre her und die haben damit schon irgendwie abgeschlossen. Beziehungsweise sind sich bewusst, dass sich die Zeiten sehr geändert haben. Und die sind dann auch extrem kooperativ und freundlich. Also sie stellen das Material zur Verfügung. Das sind dann ganz unkomplizierte Verhandlungen. Ein Buch, das wir in der Pipeline haben, ist mit Cosenza. Die haben dann einen Verlag, der viele Ultrabücher und auch soziale Bücher veröffentlicht. Da ging es nie ums Geld. Da ging es immer darum, ja geil, dass ihr das Buch in Deutschland rausgeben wollt. Und das Wichtigste ist, dass das Buch erscheint. Ein anderes Buch, an dem ich jetzt gerade arbeite, ist A noi ci piace così, also uns gefällt es so, von den Samurai-Ultras Imperia. Das war eine Gruppe, die war von 1982 bis 2012 oder 13 aktiv. Die haben zu ihrem 20-jährigen ein Buch veröffentlicht. Das PDF ist online verfügbar. Dann habe ich da eben auch mal versucht, den Kontakt zu finden. Und der war auch super aufgeschlossen. Von Anfang an hat gemeint, ja klar, mach das, super Idee. Wenn ich noch irgendwelche Fragen beantworten kann, meldest dich. Und dann hat man da praktisch einen Handschlag. Ja. Also was mir von dem Buch bei Genua noch sehr in Erinnerung ist, das war praktisch so eine Einigung nach den Werten der Ultras gewissermaßen. Das war der Leitfaden, der da durch die Gespräche und durch die Verhandlungen in Anführungszeichen geführt hat. Ja, und dann hast du also die Rechte geklärt, dann musst du die Texte übersetzen. Wenn du Glück hast, gibt es dazu eine elektronische Version, PDF. Das kann man dann umformatieren in Word. Dann hast du ein Word-Dokument, voller Rechtschreibfehler, die du alle noch händisch korrigieren musst. Also das sind Stunden Arbeit, bis das alles inhaltlich passt und die Rechtschreibfehler raus sind. Und dann geht's an die Übersetzung. Das macht dann entweder professionelle Übersetzer beziehungsweise ein Muttersprachler, italienisch-deutscher Muttersprachler. Ich habe jetzt auch angefangen, Bücher zu übersetzen. Eins, das demnächst beim... Nee, das sage ich jetzt nicht, sonst ist der Name raus. Was ich dann bei Texten aus dem Ultratifo immer mache, Supertifo immer mache, ist den Text rausziehen, dann über die Texterkennung das Ganze in ein offenes Format verwandeln. Dann haust du das durch eine Übersetzungsmaschine, beziehungsweise heute dann auch sowas wie Copilot oder Ähnliches. Das gibt dann ein bisschen präzisere Übersetzungen, weil du klare Vorgaben machen kannst, welche Begriffe möchtest du gerne stehen lassen, welche Begriffe möchtest du gerne verändert haben und wie. Ja, also Google Translate ist zum Beispiel berühmt-berüchtigt bei mir dafür, dass die Striscione, also die Zaunfahne, beziehungsweise das Transparent immer mit Banner übersetzen. Das ist ein Begriff, den ich im Leben nicht in den Mund nehmen würde. Das ist entweder eine Zaunfahne oder ein Transparent oder ein Spruchband, aber niemals ein Banner. Also du hast dann ein offenes Format, dann wird das übersetzt, entweder durch einen Übersetzer oder erstmal die erste Version mit einem Übersetzungstool. Dann musst du es lektorieren, also schauen, dass die Begriffe konsistent sind, dass da keine Böcke geschossen worden sind, dass der Spirit getroffen wird, teilweise, dass die Grammatik, also gerade die Zeiten stimmen. Und dann hast du das Skript. Da muss das Skript gelayoutet werden mit den Bildern. Das ist da nicht meine Domäne. Dafür gibt es beim WFU Verlag die Christi. Die ist Fotografin, Ultrafotografin. Und die hat dann auch das Layout bei diesem Buch hier gemacht. Und dann beginnt der Teil mit der Druckerei. Da ist dann der Mirko beim BFU Verlag der Spezialist für. Das sind dann so Fragen, Papierstärke, wie ist die Haptik, wie ist das Format von dem Buch, soll es ein Softcover oder ein Hardcover-Einband haben, zu welchem Preis lässt sich das dann herstellen und rechnet sich das dann, beziehungsweise ab welchem Zeitpunkt rechnet sich das, also wie viel verkauften Exemplaren rechnet sich das. Und dann geht das in den Druck und wird vertrieben. BFU-Verlag bestellen oder ja entweder einzeln über den Shop oder es gibt halt Sammelbestellungen aus der Kurve von den einzelnen Gruppen. Und dann wird das ganze Zeug, das sind ja dann mehrere Tonnen Bücher, wenn wir so sagen 2000 Stück oder so, das sind ja palettenweise Bücher, die müssen irgendwo gelagert werden oder verschickt werden. Da bin ich dann heilfroh, dass ich das nicht machen muss. Und was bei Ragazzi di Stadio noch dazu kam, war eine rechtliche Komponente. Das war eine Sache, die ich vorher nicht mehr hatte. Rechtlich in dem Sinne, dass da viele Fotos drin auftauchen von politischen Symboliken, die in Deutschland dann auch zum Teil verboten sind. Und das war nochmal ein Riesengeschieß am Ende, weil diese angesprochene P38, also diese zwei gestreckten Finger, Mittelfinger, Zeigefinger und der abgestreckte Daumen, das ist in Italien ein Symbol der Linken und ich kannte das auch so. Und dann bin ich trotzdem mal wegen anderer Sachen, also wegen NS-Symboliken, SS-Totenkopf und so weiter, auf eine Anwältin zugegangen, die sich damit auskennt. Die hat die Fotos angeschaut und dann meinte sie, das ist der Kühnengruß in Deutschland. Das ist ihnen klar. Da habe ich gemeint, nö. Ich kenne das nur als extrem, als linke Symbolik in Italien. Nee, das ist der Kühnengruß und der ist in Deutschland verboten. Ja, und dann ging die Diskussion los. Man kann sowas in Deutschland schon auch veröffentlichen als Dokument der Zeitgeschichte, aber da muss man ein paar Kriterien erfüllen. Unter anderem muss man ausgewogen darstellen. Also man darf jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass man sich unter dem Deckmäntelchen der historischen Aufarbeitung nur mit Nazis beschäftigt. Und das ist halt schwer, wenn man nur Bilder hat, auf denen entweder die linke Faust ist oder diese drei gestreckten Finger, weil in Deutschland ist oder im Hitlergruß, da konnten wir dann einfach kein ausgewogenes Bild zeichnen. Das hat dann dazu geführt, dass wir einige Fotos zensieren mussten, weil der Daniele eben doch Künstler ist und nicht wollte, dass seine Aufnahmen modifiziert werden. Und dann hätten wir es entweder rausnehmen können oder wir hätten es drin lassen können mit Schwärzungen. Und dann haben wir uns am Ende dafür entschieden, um auf der sicheren Seite zu sein, dass wir diese Bilder komplett schwarz machen, dass wir es reinnehmen, aber dann eben eine komplette Textbox übers Bild legen und beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist. Mhm. Ja, das war nochmal, also für mich extrem ärgerlich, dass wir da aus rechtlichen Gründen so eine Zensur oder Selbstzensur betreiben mussten. Das hätte ich gerne vermieden, aber wir mussten dann eben als Verlag entscheiden, dass wir, welches Risiko wir eingehen. Und das ist halt ein kleiner Verlag, ja. Und jeder Depp kann eine Anzeige wegen sowas stellen. Und dann kommt es zum Gerichtsverfahren. Und selbst wenn das Gerichtsverfahren gewinnt, hast du trotzdem immer noch den Ärger und musst eventuell doch den Anwalt bezahlen. Das können wir uns halt nicht leisten. Und da mussten diese Fotos eben leider raus.
Nachvollziehbar.
Ja, genau. Das ist also der Entstehungsprozess. Ich weiß jetzt nicht, habe ich irgendwas vergessen oder hast du noch Fragen dazu?
Ja, nämlich der Zeitansatz bei der Geschichte. Also wie lange habt ihr dann letzten Endes an diesem Buch gesessen?
Jahre. Das geht deutlich schneller. Dass wir jetzt so viel über Italien reden, bedeutet nicht, dass die deutschen Ultras sich meiner Meinung nach nicht auch mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen sollten. Definitiv nicht. Die Ultrabewegung ist heutzutage ja ein globales Phänomen. Die hat so viele Ausprägungen übernommen. Das ist so eine wunderbare Welt mit so vielen Facetten, die man überall auf der Welt entdecken kann und über die man Zugang zu den Menschen kriegt und Dinge lernt und Einblicke gewinnt. Das ist nicht nur auf Italien beschränkt. Aber Italien ist dann, glaube ich, doch nochmal ein ganz wichtiger Referenzpunkt, weil da die Ultrabewegung herkommt. Und ich glaube, wenn man sich die Entwicklungen in Italien mit dem richtigen Wissen und dem richtigen Hintergrund und der richtigen Brille anschaut, dann kann man schon auch einiges für die deutsche Bewegung lernen. Entweder vorausschauen, was man nicht machen sollte oder wo Dinge mächtig schiefgehen können, weil sie in Italien schiefgegangen sind. Oder dass man im Rückblick sagen kann, schaut mal, da haben wir wirklich was Gutes gemacht, was die italienischen Ultras nicht so hinbekommen haben und was dann auch dazu geführt hat, dass die mächtig Probleme gekriegt haben. Das famose Beispiel, das da immer angebracht wird, ist die Zusammenarbeit in überregionalen Bündnissen. Das hat in Italien ja nie so wirklich funktioniert, obwohl es da Initiativen zu gab, schon seit den 90ern. Aber da war halt immer der Gruppenaspekt beziehungsweise dieser berühmt-berüchtigte Campanilismo, also diese regionale Orientierung. Alles, was für mich zählt, ist das, was um den Kirchturm herum passiert, beziehungsweise alles, was da passiert, wo ich nicht mehr meinen Kirchturm sehe, das ist dann für mich irrelevant. Das hat der italienischen Bewegung schon einige Probleme bereitet, glaube ich. Und da sind die deutschen Ultras anders organisiert, anders vernetzt und anders verknüpft. Und dann hast du im Laufe der Geschichte der Ultras in Deutschland schon Beispiele, an denen du sagen kannst, das hat sich ausgezahlt. Ich nenne da jetzt mal zwei exemplarisch. Das sind einmal sicherlich diese Fanhilfen, die mittlerweile ganz gut zusammenarbeiten und wo Aufbauhilfe geleistet wird, wenn du irgendwo bei einem Club bist, wo es sowas noch nicht gibt. Und das zweite Beispiel ist sicherlich der verhinderte Investoreneinstieg von letzter Saison.
Der erste Gedanke, der mir direkt mal in den Sinn kam, als du gesprochen hast von dieser Kirchturmpolitik, das ist ja etwas, was ich ja in Italien sehr, sehr liebe, dass du selbst, wenn du irgendwie auf einen Dorfsportplatz gefühlt gehst, trotzdem irgendwie die Möglichkeit besteht, dass da eine Fankurve da ist oder eine Ultraszene vor Ort ist, selbst wenn die nur 20 Leute sind, aber die dann da halt trotzdem irgendwie Alarm machen. Also, ne? Also von daher finde ich diesen Aspekt, ob der Geschichte im Wege steht, weil, ja, vielleicht, wahrscheinlich ist sogar, aber er ist trotzdem sehr romantisch. Also,
ja, das würde ich nicht in Abrede stellen. Ja, das, also dieser Campanilismo ist, glaube ich, schon ein ganz wesentliches Element für die Faszination, die Ultras in Italien heute haben. Ganz bestimmt auch dafür, wie sich die italienische Bewegung entwickelt hat. Ja. Und wie die heute, die Ultras damals und heute im Stadion auftreten. Meine Aussage ging mehr über Vernetzung bei Themen, die du als einzelne Gruppe in deiner Stadt, in deinem Dorf nicht angehen kannst. Ja. Dafür bist du zu schwach und das braucht eine Organisation. Ja, also wenn ich jetzt mal wieder den Bogen zurück nach England schlage, für mich ist einer der Gründe, warum der moderne Fußball in England so Fuß fassen konnte, wie er es getan hat, der, dass die Fans halt nicht stark organisiert waren. Die hatten da schon auch, glaube ich, ihre Initiativen mit, also Faninitiativen, aber es war nicht so organisiert und strukturiert, wie das dann in Deutschland der Fall war und ist. Mhm. Und in Deutschland kam dann eben eine Offenheit hinzu, die in Italien dann durch die vielen Auseinandersetzungen in den 80er und 90er Jahren halt verhindert hat, dass die Leute zusammen an einem Strang ziehen und über sämtliche Kurven hinweg sagen, hier reicht's, das machen wir jetzt nicht mehr mit.
Ich würde gerne auf diesen Punkt mit den eigenen Bündnissen zurückkommen. Was, also, ne, du hast eben ja schon die Fanhilfen angesprochen. Es gibt ja, im Grunde gibt es ja Bündnisse, also, ne? Je nachdem, was der Protest ist in der Regel, hört man ja dann immer, welche Vereine oder welche Fanszenen dann nicht mitmachen bei der Geschichte, aber in der Regel macht ja die Vielzahl dann doch schon mit. Würdest du dir trotzdem so einen Rahmen wünschen wie bei den Fanhilfen, also so einen offiziellen Rahmen, wo irgendwie die Verbände dann logischerweise auch wissen, wer da so der Ansprechpartner ist?
Du meinst in Deutschland?
Mhm. Na klar, auf Deutschland bezogen jetzt.
Würde ich mir das wünschen?
Ja, wenn du ein Bündnis, oder wie sollte ein Bündnis, oder wie würdest du dir, wenn du dir eins malen kreieren könntest, wie sollte so ein Bündnis, oder wie würde das Bündnis bei dir aussehen?
Boah, bevor wir jetzt darüber reden, wie ich mir so ein Bündnis vorstellen würde, würde ich erstmal sagen, willst du überhaupt so ein Bündnis haben? Ja, und weißt du, der große Zwiespalt, oder wo du als Ultra-Gruppe meiner Meinung nach immer abwägen musst, ist, wie viel Organisation willst du dir aufladen auf der einen Seite und wie viel Spaß und Freiheit willst du auf der anderen Seite noch haben? Und ich bin in der Zeit groß geworden, als das Pendel relativ stark bei Spaß und Freiheit war. Und dann diese ganze institutionelle Arbeit, die ist nicht meine. Ich glaube, sie ist wichtig und es gibt Leute, die sowas machen und vor denen habe ich meinen größten Respekt, aber ich habe selber mal für ein Jahr oder zwei probiert, das holt mich nicht ab, das treibt mich morgens nicht aus dem Bett. Und das, was ich beim Fußball mache, das ist meine Freizeit und mein Hobby, da will ich Spaß haben, da will ich was tun, was mir Spaß macht und was mir Energie gibt. Und diese Institutionenarbeit, die raubt mir die Energie. Also das ist mal zu dem Punkt, will man solche Bündnisse oder nicht? Und dann, wie sollte ein ideales aussehen? Dafür bin ich zu weit weg vom Geschehen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Meinung zu. Was glaube ich? Ich weiß gar nicht, ob ich diese Aussage überhaupt treffen sollte. Die Bündnisarbeit in Deutschland ist ja nicht notwendigerweise eine Bündnisarbeit, sondern kommt aus einer Vernetzung her, dass es eben überall in den Kurven vernünftige Leute gibt. Das ist jetzt erstmal keine Überraschung. Aber zweitens, dass die Leute dann auch eingesehen haben, dass es sich lohnt, bei bestimmten Themen mit anderen zusammenzuarbeiten auf einer anderen Ebene. Und dass dann die Wege relativ kurz sind. Hm. Und das scheint für mich dann, wenn ich jetzt mal ein bisschen aus organisationspsychologischer oder organisationssoziologischer Sicht drauf gucke, das scheint dann doch ein recht vernünftiges Modell zu sein. Ja, dass weder zu viel institutionelle, festgefahrene organisatorische Arbeit abverlangt, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Schlagkraft hat. Ja, aber ganz klar, diejenigen, die sagen sollten, wie diese Zusammenarbeit, diese Bündnisarbeit aussehen soll, Das sind diejenigen, die sich da reinhängen und die im Zweifelsfall auch die Arbeit machen. Und nachdem das nicht ich bin, ist meine Meinung da letztlich irrelevant.
Ketzerische Frage. War diese Diskussionskultur früher größer in Deutschland jetzt? Also gerade über die Fanzines und über die großflächigen Fanzines, also die überregionalen sozusagen, die auch über den Gruppen sozusagen, also die großen, wie Blickfang Ultra halt, gab es die Diskussion einfach früher ein bisschen mehr über das, wohin sich die Szene so entwickelt, über Kritikpunkte, die man so selber dann daran hatte vielleicht, die man dann halt im Leserbrief dargestellt hat. Ist das zurückgegangen, diese Diskussionskultur, oder nimmst du wahr, dass das immer noch stattfindet, nur dass es eben jetzt auch nicht mehr in den Fanzines stattfindet?
Da höre ich jetzt raus, dass es für dich was Positives ist, wenn man diese Diskussion führt.
Ja, unbedingt. Also ich fand das immer sehr, es bildet weiter, ne? Bringt neue Gedankenpunkte, über die man nachdenken kann. Also von daher,
ich fand das immer gut. Also ich habe die Frage deshalb gestellt, weil für mich die Tatsache, dass darüber nicht mehr über alles diskutiert wird, das sehe ich eigentlich als einen Ausdruck der Reife von den deutschen Ultras. Ja, also diese Diskussionen waren halt wichtig und wurden auch im BFU aufgegriffen, also Copykills Ultra zum Beispiel. Das waren halt Sachen, die hast du diskutiert, weil du selber nicht klar warst, wer bist du eigentlich und wo willst du hin und wofür stehst du? Das war so innerhalb der ersten 10 Jahre, nachdem die ersten Gruppen gegründet worden sind. Das waren halt Babyschuhe. Ja, da bist du halt in der Pubertät und weißt nicht, was willst du eigentlich, und bist total lost an manchen Stellen und kannst dich selber nicht ausdrücken und weißt nicht, wohin mit deinen Gefühlen. Mittlerweile sind die Gruppen halt schon seit 20, 25, 30 Jahren im Geschäft, beziehungsweise da gibt's Szenen, die Ultra seit 25, 30 Jahren machen. Die haben diese Fragen für sich mittlerweile geklärt. Und da besteht dieser große Diskussionsbedarf nicht. Ich habe jetzt neulich einen sehr schönen Satz gelesen in einem Fanzine. Lass mich gerade mal rausholen. Mhm. Der hat es in meinen Augen sehr gut auf den Punkt gebracht. Weil das ist, glaube ich, der Wechsel, den wir jetzt gerade in Deutschland haben. Also Zitat: Es juckt nicht mehr, ob die neueste Melodie frisch importiert ist oder seit 30 Jahren gesungen wird, ob man eine 10 oder 100 Fackeln anmacht. Das einzige Interessante ist, ob du das ausstrahlst, was du vorgibst zu sein. Dieser letzte Satz ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber da geht es im Wesentlichen darum, hast du eine Authentizität, weißt du, wer du bist und wofür du stehst. Und das schlägt sich dann in einem wie auch gearteten Stil beim Tifo und beim Auftreten in der Kurve und außerhalb nieder. Und ich denke schon, dass an dem Punkt, an dem du das für dich klargezogen hast und du dann am Auftritt einer Gruppe oder einer Tifoseria im Stadion siehst, dass sie das für sich klargezogen hat, dann ist es relativ egal, ob die das mit den größten Kundenklassiker der 90er untermalen oder mit dem individuellsten, kreativsten Liedgut mit Snare. Mhm. Solange das stimmig ist und passt, ist das in meinen Augen total okay. Ich habe das neulich meinem Kollegen von Saarbrücken dann sogar gesagt. Wir sind meiner Meinung nach schon über den Punkt weg. Wer singt denn da jetzt die besten Lieder und ist die eine Seite lauter als die andere? Sondern machst du dein Ding und hast du Spaß dran. Das ist der Maßstab. Also das ist mehr nach innen gewandt als der Wettbewerbsgedanke. Das ist jetzt aber auch eine relativ persönliche Sichtweise, weil es gibt bestimmt viele andere Ultras, die sagen, dieser Wettbewerbsgedanke ist absolut wichtig und sollte das die Prima Ratio bei allem Handeln sein.
Ja, also hätte ich jetzt auch gesagt, gerade wenn man ja irgendwie als Gästefan auftritt, also in der Gästekurve auftritt, dann will man ja doch irgendwie... Darstellen ist jetzt vielleicht auch nicht das ganz richtige treffende Wort, aber ich glaube, man ahnt, worauf ich hinaus will. Also, ne, man will ja dann doch schon wahrgenommen werden, von daher. Also ich finde sowas immer noch interessant, wenn ich ins Stadion gehe, ich achte immer noch drauf, wie ist das so mit den Liedern? Legt man lieber Wert auf kurze Laute, will man es lieber rhythmisch und keine Ahnung, irgendwie Dauerlala. Also von daher, ich finde das immer noch sehr spannend, mich damit zu beschäftigen. Aber das heißt, für dich hat die deutsche Szene die Authentizitätsstufe sozusagen jetzt erreicht. Würdest du damit sagen, dass die deutsche Kurve dann auch anders ist wie anderswo?
Keine Ahnung. Das Einzige, was ich sagen würde aus meiner Sicht, ist, dass die deutsche Ultrabewegung eine Reife erreicht hat, die sie vorher noch nie erreicht hat. Ob das Ende der Fahnenstange ist, keine Ahnung. Das wird die Zukunft zeigen, das werden die neuen Leute zeigen, die reinkommen. Nochmal, es ist eine Bewegung, da werden sich Dinge ändern. Und
hast du das Gefühl, dass da noch junge Leute kommen? Also ist Ultra noch so ein Ding? Würdest du sagen, das ist noch so wie...
Absolut.
Ja?
Ja. Ob das jetzt die großartigste Umgebung ist, um eigene Ideen voranzubringen, weiß ich nicht. Es ist sicherlich deutlich strukturierter und starrer, als ich das damals vor 25 Jahren oder 30 Jahren erlebt habe. Aber gut, das ist halt die andere Seite der Medaille dafür, dass die Gruppen und die Szenen diese Reife haben.
Darüber könnte man aber auch diskutieren in dem Heft. Also wäre jetzt so mein Ansatz, aber ja. Ich hätte jetzt umgeleitet und hätte gefragt, was ist das, was du da in diesem Buch siehst, was wir so wahrnehmen können? Also ist es die Freiheit, die dieses Buch vermittelt, also die Fotos, die das vermittelt?
Ja, das ist die Freiheit, da gibt es auch ein eigenes Kapitel zu. Das ist die Ungezwungenheit, dass man Dinge einfach mal ausprobieren kann und es eben noch niemanden gibt, der sagt, das ist der Maßstab und das muss man so oder so machen, sondern dass du selber ausprobieren kannst und deinen eigenen Weg einschlagen kannst. Ich denke, das ist die Kernaussage von dem Buch.
Wenn du mir noch eine Kernaussage über dieses Buch geben möchtest, würdest geben wollen, mit welchem Bild würdest du das tun?
Mit dem Bild auf Seite...
Man muss, glaube ich, dazu mal erwähnen, dass die Interviews sehr, sehr gut geführt sind, weil er fragt ziemlich direkt, ne? Also er hat nicht so unbedingt diese journalistische Brille und versucht das irgendwie sonderlich zu formulieren, sondern er ist ziemlich direkt in seinen Interviewfragen.
Definitiv. Und er nimmt da auch kein Blatt vor den Mund. Seite 110. Das wäre für mich das zweite Coverbild gewesen. Um es mal kurz zu beschreiben, das ist innerhalb der Stadionmauer aufgenommen, aber noch außerhalb des Stadions selber. Man sieht im Hintergrund Leute, die zum Spiel gehen, inklusive älteren Herren mit Borsalino und Jackett. Und im Vordergrund hast du vier Personen. Das sind drei Kids. Die werden zwischen 10 und 12 Jahre alt sein. Und du hast einen etwas älteren Ultra. Klassisch italienisches Klischee mit Sonnenbrille. Dazu trägt eine Fliegerjacke, die dann auch sehr en vogue war. Also diese RAF-Jacke nach dem britischen Flugzeug, nennt sich das Flugzeugarmee? Nee.
Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst.
Nach der britischen RAF. Und der hat eine Box in der Hand, eine Spendenbox. Und die drei Jungs, die schauen dann zu ihm auf, also die schauen ihn fast schon bewundernd an. Ja, war das einer von den Ultras und so wollen wir auch sein. Und die haben dann auch die Fahne dabei und die Fahne umgehängt. Und der mittlere von den beiden, der hat sich das Tuch über die Nase gezogen und vermummt. Also das ist schon recht kurios, wenn man sich das anschaut im Vergleich zum restlichen Publikum und dass das ganze Bild an sich null Radikalität oder Gewalt ausstrahlt. Aber die imitieren da halt ihre Vorbilder und sie schauen da zu ihrem großen Vorbild hoch, das da steht und Spenden für die Kurve sammelt. Das ist für mich ein total geiles Bild.
Die restlichen Zuschauerinnen, die da zu dem Spiel gehen, sind, glaube ich, also man könnte es mit Bundesrepublik 60er Jahre vergleichen, würde ich sagen. Also da sieht man den Hutherren, also den Herrn mit Hut, wie man das in Deutschland halt auch kannte, die Frau mit einer Mütze und mit einem Mantel an, also so klassisch gut bürgerlich, würde ich sagen.
Ja. Ja, die kommen halt vom Mittagessen mit der Familie. Wahrscheinlich hat die Nonna noch gekocht, also die Oma. Und dann gehen die halt auf 15 Uhr Sonntag zum Spiel, nachdem es Mittagessen gab. Waren wahrscheinlich morgens um 9 noch in der Kirche oder um 10. Haben also ihren ganz klassischen Sonntag verbracht im Italien der 70er. Und dann sind dann eben die Jungen. Und die waren bestimmt auch am Esstisch und die waren bestimmt auch in der Kirche. Und ob ihnen die Kirche gefallen hat, wage ich zu bezweifeln. Und ob die so wahnsinnig Bock drauf haben, immer im Kreise der Familie zu essen und darauf zu achten, dass ihre Handgelenke mit der Tischkante abschließen, wahrscheinlich auch nicht. Aber dann sind sie eben im Stadion und da haben sie dann einen Freiraum. Da sind die mit ihren Jungs. Also du siehst hier bei den dreien auch keine Eltern, keine Erziehungsberechtigten. Die sind da halt als Kids da, als ihre Gruppe. Und haben da jetzt, das ist meine Lesart von dem Bild, haben dann auch diese ganzen starren gesellschaftlichen Konventionen, dieses Korsett, wenigstens für die zwei, drei Stunden gelassen und können was Eigenes machen. Und das wird für die sicherlich auch sehr prägend gewesen sein. Ja, dass da halt mal eben kein großer Bruder dabei ist. Oder vielleicht ist der große Bruder bei den Ultras und man sieht eine andere Facette von ihm, die er zu Hause nicht zeigt. Ohne die Eltern, ohne die Großeltern, ohne die Lehrerin oder den Lehrer.
Ist sowieso spannend, weil ihr habt ja noch mehr Bilder in der Richtung, ne? Oben sieht man die Frau.
Ja, oben rechts auf Seite 111. Das ist dann wieder Spendensammlung. Da ist dann eine von den Donne Ultras von Toro bei der klassischen Frauenaufgabe. So leid mir tut es zu sagen, die sammelt halt die Spenden ein. Und da steht ein Kollege vor ihr, der trägt noch das Barett, das damals auch Teil der Ultra-Uniform war, hat eine Fahne umgehängt und einen Balkenschal und macht da seine Brieftasche auf. Und direkt drunter hat man dann die gleiche Situation nochmal, allerdings mit einem jungen Spendensammler, der dann auch wieder diese RAF-Jacke trägt, die Trommel umgedreht hat, um Geld einzusammeln. Und dem gegenüber ist ein Vertreter von dem gesetzten Stadionpublikum. Also der hat einen Mantel an, der trägt ein Hemd, wahrscheinlich hat er sogar noch ein Jackett drunter und der macht dann eben auch den Geldbeutel auf, um ein bisschen Geld reinzuschmeißen.
Das ist auch etwas, was ich in Italien sehr, sehr krass finde, wenn man dort zugegen ist, dass man sehr viel ältere Menschen sieht, die eben auch mit Ultra-Outfit unterwegs sind und in ganz anderen Bereichen des Stadions sitzen, mittlerweile vielleicht auch sitzen, aber da scheint auch das Verhältnis ein anderes zu sein.
Ja, das ist halt eine Folge von 40, 50 Jahren Ultra-Bewegung. Die waren halt auch mal früher in der Kurve, waren bei irgendeiner Gruppe und haben sich dann irgendwo mal andere Plätze gesucht. Das ist ja was du in Deutschland auch siehst. Ja, dass dann Menschen mit einer Kurvensozialisierung andere Teile des Stadions besuchen. Und das, was die damals erlebt haben in ihrer wilden Zeit, nenne ich das mal, das ist ja sicherlich nicht spurlos an denen vorbeigegangen. Und die sehen das als Teil ihrer Identität oder ihres Fandaseins. Die sagen jetzt bestimmt nicht, boah, davon möchte ich mich jetzt in gehobenem Alter völlig von distanzieren und damit will ich absolut nichts mehr zu tun haben, sondern haben sich einfach die Lebensumstände geändert und die Dynamiken in der Kurve passen halt nicht mehr zu dem, was man jetzt selber ist. Und dann suchst du dir einen anderen Platz im Stadion. Aber das ist was, das würde ich in Deutschland auch so mittlerweile sagen, das bildet sich schon auch raus.
Okay.
Aber das Ideal ist natürlich immer noch, dass du da, oder die Faszination ist immer noch, dass du die 50-, 60-jährigen Ultras in der ersten Reihe in der Kurve stehen hast. Aber das ist halt der harte Kern. Ja? Ich meine, das sind ja tausende junge Männer und Frauen über 50 Jahre durch diese Kurvensozialisierung gegangen. Die stehen nicht alle mehr in der Reihe, wenn sie mal 60 sind. Das sind diejenigen, die es wirklich, wirklich ernst meinen.
Das stimmt wohl. Ja, in Deutschland bin ich halt nie zugegen bei Profispielen, von daher kann ich das da nicht beurteilen, wie das so ist. Kommen wir noch zu einem Spruch, oder Graffiti würdest du wahrscheinlich sagen. Zwar ist das auf Seite 95 und da steht dann dabei, Gobi, Spitzname der Juventini, sind Erdfresser. Terroni ist ein abwertender Ausdruck für Süditaliener und Rassismus war zu dieser Zeit zuerst mit Rassismus gegen Süditaliener und nicht etwa Migranten oder MigrantInnen verbunden. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was, also hast du dazu mehr herausfinden können zu diesem Rassismus-Ding und vor allen Dingen, ich finde es ja erstaunlich, weil süditalienische Vereine sind ja erst Ende der 70er, Anfang der 80er überhaupt in die Serie A gekommen.
Ja, also ich kann da ein paar Sachen zu sagen, die beziehen sich nicht ausschließlich auf das, was im Buch steht, aber dieses Bild ist Teil des Kapitels Politik, ja, und wir haben das schon auch bewusst so reingenommen mit dieser Beleidigung Terroni, also dem Erdfresser, weil es halt für den Rassismus damals in Italien stand und Rassismus war zwischen Mezzogiorno, also Süditalien, und dem reichen Norditalien. Und damit verbunden auch die große Arbeitsmigration, gerade auch in die Industriestädte wie Genua, wie Mailand und eben auch Turin, die dann in den Fiat-Werken gearbeitet haben. Und dann wurde den Juventini immer unterstellt, dass die süditalienischen Arbeitsmigranten vor allem zu der Juve halten, weil es halt der erfolgreiche Verein ist, was er so ein bisschen mitspringt. Die wollen halt auch einmal auf der Gewinnerseite stehen. Und ich denke, daraus ist dann dieses, ja, ist ja nicht mal ein Graffiti, diese Schmiererei entstanden. Ja. Und wenn du alte Interviews liest im Supertifo, bei denen es um Rassismus geht, dann ist die Antwort auch, egal ob Gruppe aus dem Norden oder aus dem Süden, erstmal auf den italienischen Nord-Süd-Konflikt gemünzt. Also da geht es nicht um Migrantinnen und Migranten. Das ist sicherlich heute anders, aber wenn du aus den 90er Jahren was liest, es geht immer um darum, dass die norditalienischen Bullen auf die süditalienischen Ultras draufhauen und das wird dann als Rassismus bezeichnet. Und umgekehrt hörst du dann bei den Gruppen aus dem Norden raus, dass die halt abwertend auf die Süditaliener blicken und das dann für die der Hintergrund ist, vor dem eine Rassismusfrage gestellt wird. Fun Fact, es gibt eine Gruppe, die mir bekannt ist in Norditalien, die sich das selbst ironisch zuschreiben. Das ist in Venedig. Die haben einen Doppelhalter Terroni del Nord, also die Erdfresser des Nordens.
Okay. Wie ist das so? Ich meine, ein Buch rauszubringen 2025 ist jetzt vielleicht auch geschäftsmäßig, würden viele sagen, nicht die cleverste Idee. Da kann man wahrscheinlich meistens sein Geld nur drin versenken. Guckst du Fotos, also wenn du Kurvenbilder dir anguckst, das klingt so, das Netz lässt du da außen vor und du bist dann schon noch klassisch, dass du dann schon gerne das Print in der Hand hast, um dir ein Foto anzuschauen?
Ja klar, also diese ganzen Bücher und Hefte, das ist eine Sache der Liebe und teilweise auch, wie man selber sozialisiert wurde und großgezogen ist, was ich dann als Teil meiner Identität betrachten würde. Ich kann mit Social Media und so weiter nichts anfangen, das ist ein Information Overload. Endlos Fotos durchzuscrollen, das gibt mir überhaupt nichts. Ich habe schon lieber ein Heft, mit dem ich eine Stunde hinsetzen kann und die Fotos mal in Ruhe anschauen kann. Was nicht mehr präsent ist, ist Kurvenfotos. Das kennst du wahrscheinlich auch noch, das ist halt, was früher getauscht wurde. Ja. Collagen waren da immer Mist, weil die zu klein waren, aber Kurvenfotos, da sind dann auch viele aus den 80ern und 90ern in Italien und Frankreich dabei. Die schaue ich mir gerne an, aber ich stecke jetzt keine Arbeit mehr rein, noch irgendwo Kurvenfotos im ausgedruckten Format für meine Sammlung ranzuholen. Hm.
Wenn du das Buch beschreiben sollst für die HörerInnen, um ihnen Platz, also ne, damit sie eine Vorstellung bekommen, was sie da kaufen könnten, wie würdest du das Buch beschreiben?
Das Buch bietet einen Zugang zur italienischen Ultrabewegung, da insbesondere die Anfänge der italienischen Ultrabewegung. Sowohl für Leute, die sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen, als auch für Leute, die da schon ein bisschen tiefer drin stecken, die ein bisschen mehr Überblick über Kurvendynamiken, Kurvenentwicklungen haben. Ich würde sagen, die zweite Gruppe kann deutlich mehr aus dem Buch rausholen. Für die erste Gruppe ist vielleicht besser, erstmal das Buch vom Erlebnis Fußball zu lesen. Irribelle di Stadio. Weil das gibt eine sehr schöne, konzise Übersicht. Das ist halt ein Buch, das sind alle wichtigen Meilensteine kurz und prägnant zusammengefasst. Das wäre, glaube ich, der bessere Einstieg als dieses Buch. Aber man kann auch ohne großes Vorwissen dieses Buch kaufen und findet dann vielleicht über die Fotos Zugang zu, ein bisschen über die Interviews. Aber gerade aus den Texten kann man natürlich deutlich mehr rausholen, wenn man schon ein bisschen Vorwissen hat. Hm.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, was du noch so an Büchern zu Hause hast, an Lektüre. Was sind so Bücher, wo du sagen würdest, wenn man dafür irgendwas übrig hat, dann hat man diese im Regal stehen. Also das sind besondere Schätze, nach denen man vielleicht auch Ausschau halten kann, wenn man vielleicht das Glück hat, sie irgendwie noch in Italien über irgendwelche Kanäle zu bekommen.
Ja, ich würde erstmal damit anfangen, dass in den letzten Jahren sehr viele gute Bücher auf Deutsch erschienen sind. Nicht nur beim BFU-Verlag, sondern gerade auch bei Erlebnis Fußball. Das Buch von Atalanta, irgendwann wird es auch das Buch von der Curva Sud Milano geben zum 50-Jährigen. Das sind alles gute Bücher. Also da muss man jetzt nicht auf Teufel komm raus nach dem Original suchen. Und was ich gerne noch in der Sammlung hätte, wäre einmal das Buch von den Freak Brothers. 20 Jahre, aber das ist sehr mit dem Mythos Freak Brothers verknüpft. Ich weiß, ich erwarte da jetzt keine radikal neuen Eindrücke, wenn ich das lese. Aber das wäre eins. Und
das kann ich verstehen.
Und wenn ich dann selber nochmal überlege, wo stecke ich heute meine Zeit rein, um irgendwo noch ein Buch auf Deutsch rauszubringen? Das sind Bücher, die erstens, also ganz wichtiges Kriterium, die nicht nur von Skontri erzählen, also von Ausschreitungen. Dann waren wir hier mit so vielen Leuten und haben uns da mit diesem und jenem auf die Mappe gegeben. Das langweilt mit der Zeit ziemlich. Mhm. Und es gibt einige Bücher, die sich nur darauf fokussieren. Mir fällt da als Negativbeispiel Noisiamo i Padovani ein von Padua. Da steht nichts anderes als Riot drin. Das ist irgendwann stinklangweilig. Also was soll ich damit? Da lerne ich nichts. Es sollte nicht nur den Fokus auf die Skontri haben als ein Element der Ultrabewegung, sondern auch die anderen mit abdecken. Und dann ist es natürlich immer geil, wenn auch noch was zum sozialen Kontext drin steht. Da würde ich jetzt mal rausnehmen das Buch von Trikase zum Beispiel. Das ist ein kleiner unterklassiger Club ganz weit im Süden an der Stiefelspitze. Da gibt es zwei Bücher zu den Ultras Trikase. Die haben sich auch in zwei Phasen oder zwei Epochen entwickelt. Es gab einen sehr großen Umbruch zu einer Zeit. Und gerade das zweite Buch hat auch viele Aussagen über das Leben in Süditalien in den 60ern und 70ern. Ja, das sind dann die Sachen, die ich vorher angesprochen habe, mit dem Kirchenbesuch am Sonntag und dann das gemeinsame Mittagessen. Und dann bist du noch zum Stadion gegangen und das ist eine Kleinstadt, ja, also da wird das soziale Geflecht halt auch nochmal ganz, ganz dicht gewesen sein. Und dann sind Episoden drin, wie sie damals Fußball gespielt haben und den Zugang zum Fußball gekommen haben und zum Club in ihrer Stadt und zu der Kurve letztlich. Und das sind die Informationen, die dann so ein bisschen helfen oder wenigstens mir helfen, ein Buch wie das, was wir jetzt gerade besprechen, einzuordnen, um da die Aussagen noch ein bisschen besser verstehen zu können. Genau, und das sind die Sachen, wo ich jetzt nochmal bereit wäre, Zeit und Energie rein zu investieren. Was mich nicht interessiert, sind die großen Kurven. Die werden anderweitig abgedeckt. Also das Erlebnis Fußball macht da sehr gute Arbeit in meinen Augen. Das kann man sich da rausholen und lesen und lernen. Also ich würde sagen, erster Anlaufpunkt wäre definitiv Erlebnis Fußball und Blickfang Ultra, was da auf Deutsch erschienen ist. Und dann, wenn man an Originale rankommen will, das Buch von dem Kommando Ultra Kovasud würde ich vielleicht noch nehmen, von der Roma. Das ist irgendwann mal in einer inoffiziellen Übersetzung auf Deutsch erschienen. Das ist aber auch ein wichtiges Buch in meinen Augen. Und eines, was ich dann auch noch sehr interessant finde, ist das schon angesprochene Quando saremo tutto nella Nord von Catania, weil das für mich ein Beispiel ist, wie sich in den 90ern diese radikalen, ich nenne es jetzt mal Mentalita-Gruppen entwickelt haben. Also Gruppen, die nicht mehr die Folklore-Truppen waren, die eine ganze Kurve hinter sich hatten, wie es in den 70ern und vor allem in den 80ern der Fall war, sondern die Ultra wesentlich radikaler interpretiert haben. In dem Fall von Catania auch politisch deutlich radikaler. Auch wenn die natürlich offiziell gesagt haben, wir sind unpolitisch. Aber das war dann die haben dann auch Keltenkreuze und so aufgehängt. Also das lässt schon ein bisschen drauf schließen, wes Geisteskind sie sind. Aber das war halt ein anderer Ansatz oder ein anderer Zugang zu Ultra, eine andere Interpretation. Und ich glaube, das hat dann auch Nachahmer gefunden oder anderswo hat es sich ähnlich entwickelt. Und diese Gruppen, die heute ihre Mentalität so hoch gelobt werden, sei es Ultra Legge oder vielleicht noch die Sconvolts oder meinetwegen auch noch, wie heißen die bei Neapel? Curva Liternum von Giuliano. Die folgen nach meiner vorsichtigen Interpretation von außen auch etwas dieser Entwicklung, die in dem Buch von Catania eben niedergeschrieben ist und die man da nachlesen kann.
Interessant. Kommen wir zum Ende. Das Buch gibt's bei Blickfang Ultra im Verlag. Link findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Ihr könnt aber auch einfach im Netz eingeben Ragazzi di Stadio und von mir aus noch Blickfang Ultra. Dann ist das mit Sicherheit der erste Treffer, wo ihr dieses Buch bestellen könnt. Beim Verlag dürfte wahrscheinlich auch am sinnvollsten sein, damit für den Verlag am meisten übrig bleibt, ne?
Das ist bestimmt so. Ich glaube, das Buch wird auch gar nicht über Amazon vertrieben. Du hast bei Amazon Bezahlstrukturen. Mhm. Die sind unverschämt.
Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei gewesen, also mir Rede und Antwort gestanden zu haben und ein bisschen was über dieses Buch erzählt zu haben. Ich empfehle dieses Buch auch unbedingt, weil es gibt so einen Blick auf Italien, auch grundsätzlich weg ab vom Fußball. Aber ihr wisst ja, mit dem Fußball kann man wunderschön viel anderes erklären. Das ist ja hier so das Ansehen dieses Podcasts. Und in dem Falle ist das Buch eben auch sehr treffend. Man sieht ziemlich viel anderes von Italien, wie nur den Fußball. Also gönnt euch. Genau. Ich bedanke mich bei dir. Ganz, ganz lieben Dank.
Ich bedanke mich auch. Das war sehr interessant.
Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr euch jetzt noch weiter in das Thema reinnörden wollt, dann empfehle ich euch die Shownotes. Entweder in eurer Podcast-App einmal ein bisschen nach unten scrollen oder ihr geht auf hörfehler.org und dort findet ihr auch in der Episodenseite viele, viele weitere Links zum Thema. Unter anderem auch auf italienisch führende Blogs. Die seien euch im Besonderen empfohlen, denn deswegen sind sie da verlinkt. Genau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne, gerne weiterempfehlen. Den Link zum Buch findet ihr selbstverständlich auch in den Shownotes. Und ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.